Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 34. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradowill.
Und produziert wird unser kleiner Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, ich musste direkt, als wir heute die Kamera angeschmissen haben, ein bisschen lächeln, weil normalerweise sitzen wir ja so in T-Shirt, Longsleeve, Hoodie, was auch immer, was halt gerade die Garderobe so hergegeben hat. Und heute sitze ich im Hemd da. Ich kann gleich gerne erklären, warum. Und du in Winterjacke.
Ja, es ist arschkalt. Es ist arschkalt auf dieser Insel.
Du bist immer noch auf Mallorca, oder? Fürs Protokoll.
Ich bin fürs Protokoll auf Mallorca. Ich bin in 3 Tagen weg. Dann bin ich auf Reisen in Italien. Und dann bin ich in Deutschland beim Final Four. Dazu kommen wir später vielleicht noch. Es ist wirklich erfrierend. Ich habe das schon mal gesagt. Meine Kollegin meinte, du weißt nicht, was Kälte ist, bevor du den Winter auf Malle verbracht hast. Aber es ist schon Ende März und es dürfte sich sehr, sehr gerne aufwärmen. Was es natürlich tut in der Zeit, wo ich weg bin. Aber an das Schicksal habe ich mich gewöhnt. Noch dazu fängt jetzt die Osterwoche an. Die Osterwoche ist total verrückt hier. Da werden so durch die ganzen Gassen werden so irgendwelche Heilige geschart. Dann wird dabei ziemlich krasse Musik gemacht. Also von verschiedenen Musikvereinen, die sich hier immer dann sammeln. Und dann geht so die Prozedur so durch die ganzen Gassen. Und es gibt was ganz Kurioses. Und das haben vielleicht manche schon mal gesehen. Ich habe dir gerade parallel eine WhatsApp geschickt, Tilman. Du hast es noch nicht gesehen.
Doch, ich habe sie jetzt gerade gesehen.
Ja. Wenn ihr die Heilige Woche in Spanien googelt, werdet ihr feststellen, dass es eine ganz spezielle Kluft gibt, die getragen wird. Und die erinnert sehr, sehr, sehr stark an den Ku Klux Klan in den USA, der tatsächlich dort auch so ein bisschen die Historie fußt auch von dort. Das heißt, man trägt so ganz spitze Kutten und es ist ein bisschen gespenstisch. Und letztes Mal haben wir so mit Amerikanern gesprochen, die jetzt unterwegs waren. Und 2 Mädels davon waren halt schwarz und die waren erst sehr überrascht, was das bitte soll, weil da gab es einen gewissen Culture Clash. Das wurde ihnen dann erklärt. Und es treibt sehr fantastische Blüten. Also auch Kinder tragen diese Ku Klux Klan Kutten, die dann auch so verschiedene Farben sind und dann ist so verspielt. Und ich habe gerade Tilman ein Bild geschickt von einem Baby, das in einem Trolley gerade gefahren wird und dieses Baby trägt eine Ku Klux Klan Mütze. Also es ist ein bisschen erschreckend, aber man muss wissen, das hat nichts mit dem Ku Klux Klan hier zu tun. Es ist einfach Ostern, es ist eine Tradition und man gewöhnt sich dran und es ist auch spannend, das mal mitzunehmen.
So, also meine warum Auflösung, hast du Hemd an? Ja, ich wollte sagen, meine Auflösung, warum ich ein Hemd an habe, ist deutlich weniger spektakulär. Also die Oma meiner Frau hat zum Brunchen eingeladen. Und da muss man sich dann ja auch schon mal, muss man sich auch schon mal ein bisschen für Oma ein bisschen hübsch machen.
Ja, und hast du so während du dein Tellerbrötchen hier dir geschmiert hast, hast du so ein bisschen nebenbei geguckt, wie die Spielstände sind, so in den verschiedenen Floorball-Hallen?
Wenig, tatsächlich wenig. Du sagtest ja vorhin schon, du hast super, super viel geguckt. Da muss ich mich nachher auf jeden Fall drauf verlassen. Ich habe zumindest einmal geguckt, wie die Spiele so ausgegangen sind, aber dazu kommen wir ja noch. Also, wir sprechen heute über, wir haben eine Menge News dabei wieder. Die SSL-Saison ist vorbei in Schweden. Das heißt, da gibt es eine Menge Statistiken, die man besprechen kann. In Floorball Deutschland gibt es so ein paar Neuerungen bei der Nationalmannschaft und bei einer Turnierserie. Jan hat für euch Floorball Sport Business News dabei. Das könnte tatsächlich eine Premiere sein. Auf jeden Fall hatten wir es noch nicht wahnsinnig oft. Und dann haben wir 2 größere Themen für heute. Das eine sind die Playoffs und Playdowns der deutschen Bundesligen. Da geht es so richtig in die heißen Phasen. Und ich erzähle euch eine kleine Geschichte, wo ich eigentlich mich in den letzten Wochen so rumgetrieben habe. Ich denke, es wird spannend. Bleibt dran und viel Spaß mit der Folge.
So, und wir fangen mit dem Thema Zuschauerstatistik an. Wir haben ja vor ein paar Wochen uns mit den Zahlen in Tschechien auseinandergesetzt, wo wir irgendwo immer zwischen diesen 300 und 400 Zuschauern bei den Top-Teams gelandet sind. Und eigentlich war alles, was da unten war, irgendwie nicht so ganz prickelnd. War auch so ein Beweis dafür, dass der Sport sogar in einem Land, wo man sehr, sehr viel medial richtig macht, irgendwie nicht so ganz bei den Zuschauern vorankommt. Und diesmal ist Schweden dran. Und ich war sehr dankbar dafür, dass das Innebandy-Magazin so eine Art Zusammenfassung für 2026 aufgesetzt hat. Und es ist schon, muss ich sagen, sehr interessant. Vor allen Dingen auch deshalb, weil es darunter auch noch so eine Übersicht der vergangenen Jahre gibt. Und wir packen den Link mit Sicherheit in die Shownotes. Aber ich würde es einmal grundsätzlich zusammenfassen. Auf dem ersten Platz mit der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl ist ein Liga-Neuling, und zwar Visby IBK. Und die kommen im Schnitt pro Spiel zu Hause auf 1.373 Zuschauer. Das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer, vor allem wenn du Novize bist. Auf Platz 2 Storetta mit ein bisschen weniger, 1.348, dann Pixbo 1.300 und dann kullert das so in 100er Folgen, könnte man sagen, so schrittweise runter. Auf dem letzten Platz in der Top-Liga ist AIK mit 520 Zuschauern. Was ich interessant fand, und da würde ich gerne ein bisschen mehr wissen, aber ich habe nicht mehr herausgefunden. Vielleicht weiß unser Neuschwede Tilman Gebhardt ein bisschen mehr dazu, aber das weiß ich nicht. Warum bei Falun, das gibt es nämlich auch als Ergänzung, wie der Trend ist zum Vorjahr. Falun liegt bei 1061 auf Platz 4, eigentlich solide, haben aber im Durchschnitt 255 Zuschauer und Zuschauerinnen verloren. Irgendwie ist da was abgesackt. Ich weiß nicht, ob denen vielleicht zur halben Saison irgendwie so die Halle abgesprochen wurde oder müssen sie irgendeine Turnhalle spielen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich würde ein paar Sachen aber trotzdem noch nachlegen, weil die Zahlen sind wirklich super, super, super spannend. Die höchsten Zuschauerzahlen pro einzelnes Spiel, dreimal unter den Top 5 ist Storetta. Das sind immer so um die 2480, 2112, so ungefähr in dem Dreh. Auf Platz 1 ist aber Pixbo gegen Warberg mit 9212 Zuschauern. Also ich nehme mal an, das war irgendein Eventspieltag. Der ist auf den 3. Januar datiert, wo übrigens auch das zweitbestbesuchte Spiel stattfand. Und das war ein Storetta-Spiel zwischen, wie gesagt, Storetta und Nikwan. 2482 Zuschauer. Und wenn man so ein bisschen historisch blickt, und das fand ich ganz besonders interessant, dann sieht man, wie sich die Zuschauerzahlen seit der Saison 1999-2000 entwickelt haben. Und damals plätscherten sie um die 400 rum, kamen dann aber zwischen dem Jahr 2005 und 2009 durchschnittlich und regelmäßig auf über 1000. Also die durchschnittliche Zuschauerzahl in der SSL war über 1000. Und danach ging das einfach wieder zurück. Und der Tiefpunkt, das kam dann noch dazu, war die Pandemie. Nach der Pandemie waren es dann so 630 Zuschauer. Also die Pandemie werte ich jetzt nicht, ne? Pandemie war einfach nix, null, nada. Aber danach, 2021, 2022, durchschnittliche Zuschauerzahl 630, dann nochmal 760, 820, 860. Und jetzt sind wir bei 912. Also die Tendenz geht nach oben. Aber so der ne Durchschnitt von 912 Zuschauern, ja, ist okay. Okay, glaube ich, wenn man das mit den anderen Ligen vergleicht, aber jetzt für die zweitgrößte Teamsportart in Schweden, oder? Was denkst du?
Ja, sehe ich auch so, und da gehen die Schweden ja auch relativ offen selbst mit um, habe ich das Gefühl. Also, dass sie selber sagen, wow, unsere Zuschauerzahlen sind irgendwie auch nicht so ganz so das Wahre. Also, man muss sagen, es ist, glaube ich, relativ klar die beste Durchschnittszahl im Vergleich der Ligen generell, also was die Top-4-Ligen angeht, und ich gehe davon aus, alle anderen Ligen auch. Das muss man schon fairerweise sagen. Aber ja, so richtig dolle ist das nicht. Und du hast es ja am Anfang ausgeführt, also ein großer Faktor für das Zuschauerwachstum diese Saison ist ja einfach, dass Visby aufgestiegen ist, die halt aus irgendeinem Grund scheinbar eine Fanbase ohne Ende haben und direkt die zweitvollste Halle mitbringen. So, wäre das jetzt irgendein anderes Team gewesen, würde das sicherlich auch anders aussehen und dann wären die Zuschauerzahlen mehr oder weniger stagniert. Also zumindest kann man jetzt mal davon ausgehen, keine Ahnung. Ja, finde ich schon auch, also ernüchternd ist jetzt zu viel gesagt, aber es ist jetzt halt auch nicht so, als würde das da irgendwie boomen ohne Ende. Zwei Sachen sind mir dazu eingefallen. Zum einen, weil du sagtest, Pixbo hat das Nummer 1 Spiel am 3. Januar. Das ist, glaube ich, immer so eine Geschichte im Rahmen des Gothia Cup oder sowas. Die haben doch immer um den Jahreswechsel herum ihr Nonplusultra-Nachwuchsturnier in Göteborg. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es der Gothia Cup ist, aber ich glaube schon. Und da machen sie, glaube ich, immer einmal, mieten sie einmal eine riesige Halle und machen die wirklich proppevoll mit den ganzen Jugendspielern, die sie halt da haben, die für das Turnier quasi extra gekommen sind, veranstalten für die ein Spiel von Pixbo und die bringen dann teilweise auch noch Eltern mit und hast du alles nicht gesehen. Und ich glaube, die haben eigentlich jedes Jahr über so eine Geschichte das Rekordspiel in der Saison. Und die andere Nummer, was du ganz am Anfang gesagt hattest, von wegen verlorenen Zuschauer abgestürzt und so, ich habe ehrlich gesagt kein Hintergrundwissen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Falun so nach und nach in den letzten Jahren etwas an Profil verloren hat. Also die haben natürlich immer noch Malte Lundmark und Emil Rüth und Johansson, aber sie sind nicht mehr so gespickt von Topstars, habe ich das Gefühl. Deshalb könnte ich jetzt einfach behaupten, naja, Galante ist halt weg. Der alleine hat 200 Zuschauer gebracht und die sind jetzt alle in der Schweiz. Nee, also wirklich wissen tue ich es natürlich nicht. Ich habe eine Ergänzung zu deinen Statistiken. Und zwar, du hast die ja, glaube ich, rausgezogen beim Innebandy-Magazinett. Ich bin letztens mal wieder gestolpert über den Instagram-Account Floorball Connect. Und zwar war das, glaube ich, auch so einer, der mal ziemlich viel Betrieb und Leben gezeigt hat. Und dann, wie das ja so häufig ist, dann wurde der irgendwie nicht mehr so frequentiert und ist wieder so ein bisschen eingeschlafen. Und er scheint wieder zu existieren. Und auch mit Leben gefüllt zu werden und scheinbar auch schon eine ganze Weile. Ich bin jetzt nicht in die Annalen gegangen und habe geguckt, seit wann ist da irgendwie da irgendwas los. Aber es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und die haben in letzter Zeit ganz, ganz viele Statistiken gepostet von den Top-Ligen. Und nicht nur sondern von Top 4, sondern sie haben spannenderweise auch, immer wenn sie da Daten hatten, haben sie auch die slowakische Liga einfließen lassen. Mhm. Die norwegische, die lettische, die deutsche. Ich weiß nicht, ob auch die estnische. Wie auch immer. Also auf jeden Fall hatten sie immer mehr drin als nur die Top 4 Ligen. Es war ganz witzig, weil sie auch eine Statistik gepostet haben, die Top 10 Penalty Minutes, Regular Season Across Countries. Da war unter anderem Deutschland dabei und auf Platz 7 unter all diesen Top-Vereinen, ich weiß nicht, ob alle Top-Ligen abgebildet worden sind, ist tatsächlich der SC Potsdam und auf Platz 10 die DJK Holzbüttgen.
Da schau her, europäische also Spitze könnte man sagen.
So, da haben sie die Strafminuten wohl zusammengerechnet und ich habe keine Ahnung, wie faktenbasiert das Ganze ist und ob das vielleicht irgendwie mit einer KI aus dem Internet abgegrast wurde und jede zweite Zahl da falsch ist. Aber auf jeden Fall haben wir einmal international für Aufsehen gesorgt, kann man glaube ich sagen. Guti, und dann ist ja auch in der SSL die Saison endgültig vorbei. Deshalb kommen jetzt ja diese ganzen Statistiken raus. Eigentlich jede große Liga und auch mittelgroße Liga ist, glaube ich, mittlerweile auf dem Weg in die Playoffs oder schon in den Playoffs angekommen oder was auch immer. Dann kann man natürlich sich auch immer ganz gut angucken, so Topscorer-Geschichten und all sowas. Und dann immer so ein bisschen beurteilen, wer war dann vielleicht wie rekordverdächtig unterwegs und all solche Nummern. Und bei den Herren in der SSL ist Gabriel Kohonen Topscorer geworden. Super enges Ding gewesen mit seinem Sturmpartner Zacharias Ulriksson. Ich frage mich auch, wie das da beim letzten Spiel gelaufen ist. So von wegen, ich schieße nur noch und nehme keinen Pass mehr, den er mir spielt oder andersrum. Oder ich spiele nur noch Assists auf alle anderen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er im letzten Spiel, glaube ich, noch an ihm vorbeigezogen. Ich glaube, vorher hatte Ulriksson einen Punkt Vorsprung und am Ende hatte Kohonen einen Punkt Vorsprung. Wie dem auch sei. Und er hat tatsächlich 50 Vorlagen gemacht oder sogar mehr als 50 Vorlagen. War damit erst die dritte Saison überhaupt in der SSL, in der das passiert ist. In zwei anderen Saisons ist es noch passiert. Jan, kannst du mir sagen, welche Saisons das waren und welcher Spieler es war? Das Letztere ist einfacher, aber eigentlich auch spannender.
Gott, also ich würde sagen, eine der Saisons muss eigentlich sein Vater gewesen sein, der in dieser überragenden Saison, wo er irgendwie 120 Punkte gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das alles mit Toren gemacht hat. Also da muss er über 40 Assists geholt haben.
50.
Über 50 Assists geholt haben. Also es muss ja irgendwie so 64 Assists oder sowas hat er damals vielleicht. Also ich würde denken, dass, und das muss, 20 Jahre her sein. 2006, sage ich, war das erste Mal. Aber ich rate jetzt viel. Also entweder es war, wenn du sagst, ich müsste mich daran erinnern, dann war es vielleicht Enström. Ich weiß es nicht.
Es war tatsächlich beide Male Mika Kohonen.
Beide Male?
Ja. Also es gibt jetzt genau zwei Spieler, die es geschafft haben. Beide haben den Nachnamen Kohonen. Mika Kohonen hat es zweimal geschafft, Gabriel Kohonen einmal geschafft. Das finde ich schon eine krasse Geschichte. Gerade wenn man jetzt auch so Sachen verfolgt, wie zum Beispiel mit LeBron James in der NBA und seinem Sohn Bronny, der halt irgendwie auch ein NBA-Spieler ist, aber so gar nicht die Statistiken auflegt. Das ist schon krass. Es war tatsächlich die beiden Saisons 2000, 2001, war seine erste. Und 2002, 2003 war die zweite. Also diese richtig krassen Stavretta-Hochzeiten, da hat er, glaube ich, schon gar nicht mehr die Wahnsinns-Fabelzahlen aufgelegt. Sondern es war sogar noch davor. Da fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass das ausgerechnet die einzigen beiden waren, die bei der Statistik rauskommen.
Ich glaube, da hat er noch für Ballrock gespielt, glaube ich. Also das war gar nicht zu Stavretta-Zeiten von Kohonen.
Könntet ihr jetzt nicht bestätigen, dass es Ballrock war, aber er war noch nicht bei Stavretta, ja. So, und dann spannende SSL-Statistiken Teil 2. Vera Kaupi hat die meisten Punkte in einer SSL-Saison aller Zeiten gemacht. Deshalb weiß ich auch gar nicht, hat Mika Kohonen tatsächlich mal über 100 Punkte gemacht?
Ja.
Ah, okay, dann war das nur bei den Frauen hier. Sie hat jetzt bei den Frauen quasi den Rekord gebrochen, ihren eigenen Rekord. Ich glaube, sie hatte schon mal 98 Punkte vorletzte Saison oder so. Und hat diese Saison 105 Punkte gemacht. Gab es noch nie. Dreistellige Punktzahl in einer SSL-Saison sind irgendwie, ich glaube, 4 Punkte pro Spiel. Und hatte außerdem auch die längste Punktestreak aller Zeiten. Da habe ich mich selber in der letzten oder in der vorletzten Folge so ein bisschen verwirrt, weil wir über Hannah Nordstrand geredet haben und gesagt haben, sie hat irgendwie die letzte Punkteserie. Und ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, das kann eigentlich nicht sein, weil eigentlich hat Vera Kaupi die längste Punkteserie. Was erzähle ich hier? Aber es war tatsächlich richtig. Hannah Nordstrand hatte damals, ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, aber ich glaube, sie hatte die längste Punkteserie quasi, also in jedem Spiel gepunktet. Aktiv, weil Vera Kaupis Serie tatsächlich gerissen ist, als sie, ich glaube, irgendwann die Saison 2-0 gegen Pixbo verloren haben oder so. So klassisches Fußballergebnis. Wenn dein Team tatsächlich 0 Punkte macht, wird es auch schwierig, noch irgendwie selber einen einzusammeln. Und ihre Punkteserie hat gehalten über 169 Spiele.
Boah.
Und das entspricht 7,5 Jahren. Also ich glaube, sie ist tatsächlich in die SSL gewechselt, hat relativ früh einmal ein Spiel drin gehabt, wo sie nicht gepunktet hat. Und seitdem aber jedes Mal, bis jetzt vor ein paar Monaten gegen Pixbo. Das ist schon crazy.
Das ist crazy. Und ich glaube, in der Zwischenzeit hat es noch ein Spiel gegeben, wo sie nicht gepunktet hat. Weil ich glaube, diese Serie, die bezieht sich ja nicht auf die Nationalmannschaften, ne? Aber dieses Halbfinale bei der WM war natürlich auch ein unglückliches Timing, würde ich mal sagen.
Halbfinale bei der WM, genau, spielt nicht mit rein. Playoffs spielen auch nicht mit rein. Sonst hätte man auch sagen können, Champions Cup gegen Pixbo war ja auch 3-0 Niederlage. Hat sie nicht gepunktet. Also es gab schon 2-3 Spiele mehr. Aber solche Rekorde beziehen sich ja ganz häufig, damit sie vergleichbar bleiben, nur auf reguläre Saison, normale Liga. Und da war sie, wie gesagt, jetzt 7,5 Jahre lang unterwegs.
Ich habe übrigens ganz kurz noch nachgegriffen, genau 2000, 2001 war ja diese erste große Saison von Mika und das war ja auch der Rekord von 107 Punkten, die er damals gesammelt hat. 46 Tore, 61 Assists.
Mhm. Ja, krass. Ja, also Gabriel Kohn hat deutlich weniger Punkte. Ich glaube, der ist mit 67 Punkten Topscorer geworden, aber es waren halt trotzdem 50 Assists dabei. Oder 70 Punkte waren es, glaube ich, irgendwie sowas. Wir bleiben beim Damenfloorball. Gehen aber von den internationalen Gefilden weg und Richtung Deutschland. Und zwar hat die deutsche Damennationalmannschaft einen neuen Trainerstab. Da sind nach der letzten WM ja Arte Ronkan ist zurückgetreten und Mike Jörg, glaube ich auch, der einer der beiden Assistenztrainer war. Jukka Pelkonen, kennt vielleicht der ein oder andere noch, war früher eine Zeit lang bei Wernigerode und ist jetzt, glaube ich, im österreichischen Floorball unterwegs, seit so 2-3 Jahren. Der bleibt Assistenztrainer, war er vorher schon. Zweiter Assistenztrainer, neu dabei, beziehungsweise auch altbekanntes Gesicht, ist Andreas Kappler. Dürfte dem einen oder anderen sicherlich was sagen in der Szene, war eine ganze Zeit lang unterwegs bei, ich glaube, irgendwie Tübingen oder sowas in der Richtung, die Ecke. Auf jeden Fall irgendwo da, wo eigentlich gar nicht so super viel Floorball ist, hat er ein bisschen was aufgebaut und ist jetzt in der Schweiz. Und neuer Headcoach wird die eine Person im deutschen Floorball, wo ich mich sowieso immer schon gefragt habe, wie schafft man es eigentlich, ein Bundesliga-Herrenteam und ein Bundesliga-Damenteam zu coachen, die beide sehr ambitioniert unterwegs sind, was die deutsche Meisterschaft angeht. Jani Justi, der Headcoach von Bonn, und der dachte sich jetzt wohl einfach, naja, einige finden das wohl anstrengend, er fühlt sich noch nicht so ganz ausgelastet, er nimmt noch einfach die deutschen Damen dazu, dann hat er zumindest auch an den IFF-Wochenenden was zu tun, weil die waren bisher immer sehr langweilig scheinbar. Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich glaube, man kann nicht anzweifeln, was er in Bonn für einen Job gemacht hat. Man muss sagen, Nationalmannschaft und so ist ja immer so ein bisschen anders als Bundesliga. Bundesliga ist ja immer viel mehr so tagtägliche Arbeit, Spieler, Spielerinnenentwicklung und so weiter und so fort. Und bei der Nationalmannschaft geht es dann ja schon immer mehr um, wir müssen hier mal schnell irgendwie in der kurzen Zeit, die wir haben, ein funktionierendes System etablieren und dann halt einfach Leistung abrufen. Von daher, der Aufgabenbereich ist ja ein bisschen was anderes. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das eine gute Wahl war, die da getroffen worden ist. Bin ich gespannt auf die nächste Kampagne der Ladies.
Ja, ich würde nur ergänzen, also Andreas Kappler, der war ja Trainer, glaube ich, bei der Nationalmannschaft der Damen, noch bevor ich angefangen habe, in Deutschland aktiv zu sein. Also das muss ja schon irgendwann in den 90ern, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre gewesen sein. Also der ist schon ewig in diesem Dunstkreis dabei. Was mir ein bisschen fehlt, und ich will damit jetzt kein Fass aufmachen, ist, dass wir halt Frauen auch tatsächlich in diese Verantwortung bringen, Trainerinnen der Auswahlmannschaften zu sein. Weil ich habe das gemerkt, dass das auch schon so ein vorgegebener Trend in anderen Sportarten zu sein scheint, dass man versucht, zumindest die Trainer-Staff auch wenn es nur Assistentinnen sind, dann doch ein bisschen weiblicher zu besetzen. Und ich glaube, das würde dem Sport tatsächlich auch gut tun. Vor allem, wir haben auch mittlerweile eine ausreichende Menge an erfahrenen Ex-Nationalspielerinnen. Und die müssen jetzt nicht alle unbedingt eine Top-Lizenz machen. Also die können da auch als Assistenztrainer dabei sein. So wie, ich glaube, zuletzt war das Franzi Kuhlmann, die da, glaube ich, auch mal als Assistentin dann dabei war. Sowas, glaube ich, fehlt den Auswahlmannschaften. Würde ich mir wünschen, dass wir das mehr sehen.
Yes, sehe ich hundertprozentig genauso. Und ich verstehe, wenn man sagt, den Headcoach-Posten, den kriegen wir gerade irgendwie nicht anders besetzt. Keine Ahnung. Absolut. Das ist ja immer noch mal deutlich mehr, also Arbeit, die man einfach nebenher machen kann. Also also Trainingslagerplan und solche Geschichten. Das ist halt einfach, je nachdem, wie man die Aufgaben aufteilt im Staff. Aber ich kenne das so, dass du als Headcoach halt deutlich, deutlich mehr zu tun hast als Assistenztrainer. Wie gesagt, je nachdem, wie man es aufteilt. Aber dass Assistenztrainer, Assistenztrainerinnen eher so quasi dann natürlich bei den IFF-Wochenenden eine Menge zu tun haben, aber eher so vielleicht in der Woche davor in der Vorbereitung, ein bisschen was in der Nachbereitung, und ansonsten ist es eigentlich ein Job, den man einigermaßen sozialverträglich noch einschieben kann. Und da finde ich, habe ich auch das Gefühl, dass wir als Sportart mittlerweile nicht mehr so super jung sind, dass es da einfach noch keine Kandidatinnen gibt. Weil so die ein oder andere Spielergeneration, die ist jetzt ja durchaus mal abgetreten, und da würde sich vielleicht jemand finden. Ist halt die Frage, ob da tatsächlich niemand zu finden war, ob sich nicht bemüht wurde, woran auch immer es lag, keine Ahnung. Aber jetzt einfach mal objektiv drauf geguckt, würde ich sagen, hätte ich schon schön gefunden, wenn da zumindest eine der Rollen weiblich besetzt worden wäre. Und vielleicht wäre das für die Spielerinnen der Nationalmannschaft ja auch ganz wünschenswert. Also, dass die mal das Gefühl haben, dann nicht nur von Männern umgeben zu sein.
Absolut. Ich hatte, als ich damals die U19 Damen-Nationalmannschaft trainiert habe, 2010, ich hatte Petra Sprenger als Assistentin dabei. Das war ja auch eine verdiente Ex-Nationalspielerin. Die hatte auch für Leipzig lange Bundesliga gespielt. Und es ist halt in so vielen Situationen halt wirklich sehr vorteilhaft, weil einfach ein Gespräch zwischen einer Spielerin und einer weiblichen Trainingsperson einfach ein bisschen anders verlaufen kann als zwischen ihr und dem Typen. Also ja, so ist es, um zum Punkt zu kommen.
Und dann haben wir noch eine Neuerung aus Kreisen Floorball Deutschlands. Und da weiß ich jetzt nicht, wie sehr du da drin hängst, Jan. Du kannst ja immer nicht ohne Floorball und bist dann irgendwie in irgendwelchen Gremien, wo irgendwie Kleinfeld gespielt wird oder so. Und da kannst du dich ja immer nicht raushalten.
Jetzt habe ich mir Kleinfeld in Verbindung gebracht. Wie tief bin ich gesunken?
Du bist Kleinfeld-Vize-Weltmeister geworden oder so.
Ehemaliger Nationalmannschaftskapitän, sage ich nur, ne?
So, genau,
also,
ja.
Ja, Entschuldigung. Du willst halt muss sein.
Und zwar gibt es die Street Floorball Tour nicht mehr. Die gab's jetzt so, ich weiß gar nicht, wann die entstanden ist. So vor 5 Jahren oder sowas in der Richtung, schätze ich jetzt mal. So im Dunstkreise von Corona, hätte ich jetzt gesagt. Gibt's nicht mehr. Ist abgeschafft. Es gibt aber einen Nachfolger. Also ich glaube, es liegt nicht daran, dass man sehr, sehr unzufrieden war mit dem Ganzen, sondern im Gegenteil, man hat es nur ein bisschen umstrukturiert. Und es gibt jetzt nicht mehr die Street Floorball Tour, die einfach quasi so ein paar Termine hat in verschiedenen Städten, sondern es gibt jetzt zwei verschiedene Serien. Das eine ist die Street Floorball Open. Und das ist, glaube ich, so der wahre spirituelle Nachfolger von der Street Floorball Tour, wenn man so will. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger das Gleiche, hat einen anderen Namen. Ist im Prinzip ein 3-gegen-3 Outdoor-Spaßturnier auf Minitore, wo es einfach darum geht, draußen ein bisschen Floorball zu zocken an coolen Locations. Also gibt's in Hamburg, Berlin, Köln, München. Ja, es sind schon Städte, da kann man mal hinreisen, um irgendwie Outdoor ein bisschen zu zocken, glaube ich. Und dann gibt es jetzt aber neu die Street Floorball Championship. Wird auch in diesen 4 Städten gespielt. Also auch da Städte, die sich durchaus anbieten, um da mal hinzufahren. Soll aber wohl deutlich mehr, ich sag mal, wettbewerbsambitioniert sein. Und auch mit Torhütern gespielt werden. Das ist das eine, was mich ein bisschen gewundert hat. Und es soll wohl auch der Qualifikationsweg sein zur 3-gegen-3 Weltmeisterschaft 2027. Das lief ja die letzten Jahre immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, Jan, korrigiere mich, wenn ich mich falsch liebe, für die erste 3-gegen-3 WM konnte man sich einfach anmelden. Unter anderem deshalb, natürlich auch, weil du sehr qualifiziert bist in dieser Hinsicht, aber unter anderem deshalb bist du ja Nationalspieler geworden, weil du dich einfach sehr nachdrücklich angemeldet hast.
Es war damals, ich muss sagen, ich muss das bildlich ein bisschen besser darstellen. Hast du mal die glorreichen 7 gesehen?
Ja.
Den Film. Ja, kennst du, ne? Und wie er da so durch die Felder reitet und dann besucht er den einen im Knast und fragt, willst du mit mir auf die Mission gehen? So habe ich die einzelnen Vollpfosten zusammengesammelt, um uns auf diese tödliche Mission aufzugeben. Und es war wunderschön, es war wunderbar und ich bin auf dem Zenit meiner Karriere abgedankt.
Okay. So, das war, wie gesagt, nach dem ersten Jahr. Da waren sie Jans glorreiche 7. In den letzten Jahren war, glaube ich, der Qualifikationsweg tatsächlich einfach über die Kleinfeld-DM. Also du hast dann eben in deiner, weiß ich nicht, lokalen Regionalliga, sag ich mal, bist du Meister geworden, bist zur deutschen Meisterschaft auf dem Kleinfeld der Herren gefahren oder der Damen, hast da gewonnen und dann konntest du zur 3 gegen 3 Weltmeisterschaft, so wie das jetzt, glaube ich, ist. Bei den Herren ist es der TSC Wellingsbüttel, das weiß ich, weil das halt bei mir aus dem Dunstkreis ist, und bei den Damen weiß ich es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig. Es kann sein, dass es Dümpten war, weil Dümpten in letzter Zeit sehr, sehr, sehr häufig gewonnen hat. Kann auch sein, dass es diesmal jemand anderes war. Müsste ich noch einmal nachgucken. Wie dem auch sei. Das eine, was mich wundert, Street Floorball mit Torhütern, habe ich, glaube ich, noch nie gesehen und weiß ich auch nicht, wie ich mir das vorstellen kann. Der Boden kam mir jetzt noch nie so vor, als würden Torhüter da sagen, boah, das schockt. Da kann ich richtig gut sliden von einer Seite auf die andere. Der ist doch so riffelig immer, oder nicht? Oder gibt's da jetzt irgendwie so einen neuen Einbau, damit man da mit Torhütern spielen kann, wo dann irgendwie so zwei glatte Flächen sind oder sowas?
Genau, also das würde mich jetzt nicht unbedingt überraschen, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich, bevor ich nach Deutschland zog, also mittlerweile vor einem Vierteljahrhundert.
Jetzt komm nicht mit irgendwie damals in Tschechien, da haben wir mit dem Torhüter, der hat irgendwie auf Kieseln gespielt oder
nee,
so.
Nee, das nicht. Aber man hat auf demselben Boden gespielt. Das ist ja, genau wie du sagst, das ist ja so ein Puzzle, das man so zusammenlegt. Ne? So, also nehme ich mal an, dass es immer noch so ist. Darauf willst du nicht rutschen als Spieler, weil da kannst du dir dann eine Hauttransplantation besorgen. Also es ist nicht besonders angenehm. Die Torhüter, die hatten aber so eine aufgelegte Folie und konnten sich darauf relativ normal, es war so wie so ein Linoleum, konnten sich da ganz normal bewegen, also suboptimal natürlich, aber es hat funktioniert. Trotzdem muss ich sagen, also ob das jetzt genau die Eigenschaften einer Hallenvariante 3 gegen 3 simulieren kann, weiß ich nicht.
Okay, ja, aber gut, also sowas könnte ich mir nämlich vorstellen. Hättest du das jetzt einfach nur auf diesem normalen Boden gemacht? Wie gesagt, wir wissen nicht, wie es kommt. Da habe ich das Gefühl, da raspelst du dir deine Torhüter-Ausrüstung ab. Also wenn du da einmal rüber slidest, selbst wenn es geht, ja, ich glaube, du gehst da dreimal von rechts nach links, kannst dir eine neue Hose kaufen. So stelle ich mir das zumindest vor. Naja, und dann ist eben diese Neuerung, dass es jetzt tatsächlich die Qualifikation ist für die 3 gegen 3 Weltmeisterschaft. Und da wurden wir gefragt, wie wir das finden. Instagram, glaube ich. Jan, ich leite die Frage einfach mal an dich weiter. Wie finden wir das? Dass es jetzt nicht mehr die Kleinfeld-DM ist, sondern eben die Street Floorball Championship.
Ich glaube, es gibt dafür einen guten Grund, den man nennen könnte. Und zwar ist ja das Kleinfeld-Format, das gespielt wird, nicht das 3 gegen 3 International-Format. Wobei man bei dieser Outdoor-Challenge dieses neue 3 gegen 3 Format umsetzen kann. Also wäre es ja dann doch näher an diesem finalen Modus, in dem die IFF spielen will. Also ich glaube, das ist ein Grund, den man sagen kann. Und weil sonst müssten ja die Kleinfeldligen in Deutschland auch auf 3 gegen 3 umgemünzt werden. Und das ist ja genau das Thema dieses Gremiums, wo ich auch mit dabei bin, um herauszufinden, wie kriegen wir das denn als föderales System hin, dass irgendwie alle dasselbe spielen und wir das alles verzahnen. Wäre jetzt mein Gedanke.
Okay, ja, stimmt, das ist ein Argument. Mir ist noch eingefallen, ich glaube, ich musste ein bisschen drauf rumdenken. Ich fand es auch am Anfang komisch, weil ich erst so dachte, wow, Kleinfeld-DM dann als Belohnung macht eigentlich total Sinn, dass die dann nochmal zur Weltmeisterschaft fahren. Gleichzeitig ist es ja aber auch immer ein bisschen merkwürdig, weil so, also es ist ja auch nicht so, dass würde irgendwie Bayern München so dann zur Weltmeisterschaft fahren oder sowas. Weißt du, damit ist es ja so halbwegs vergleichbar. Was man natürlich machen kann, wenn du die Kleinfeld-DM hast, da bist du ja schon sehr in diesem Vereinskonstrukt drin. Ne? Also du machst das mit regionalen Spielern und so und da kannst du ja auch nicht ausbrechen. Und das muss auch mit Lizenzierungen einigermaßen passen und sowas. Wenn du das über diese 3 gegen 3 Street Floorball Championships machst, dann kannst du ja so Superteams bauen und solche Geschichten. Also dann kann ja theoretisch sich die deutsche Herren-Nationalmannschaft oder die deutsche Damen-Nationalmannschaft, da geben sich irgendwie mal, da wird mal einmal kurz eine Nachricht bei WhatsApp reingeschickt, so nach dem Motto, welche 10 von uns haben denn Bock, mal irgendwie zur Street Floorball Championship zu fahren. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Terminkonflikte gibt, aber so rein theoretisch, dann finden sich da irgendwie 8, 9 Jungs und Mädels zusammen und dann zocken die mal ein paar Runden und qualifizieren sich und dann haben wir mal eine richtig krasse Truppe, die wir da hinschicken können, weißt du? Also diesen Weg könnte es ja jetzt in Zukunft geben und ich gehe davon aus, dass der Weg für so richtig, richtig gute Mannschaften jetzt ein bisschen einfacher ist als über die Vereinsquali, beziehungsweise wenn du das als Meister willst von der, also wenn du die Kleinfeld-DM gewinnst in Deutschland, dann hast du ja immer noch die Option, dich dann, wenn du dann sagst, boah, die Truppe, es macht so Bock zu zocken, lass uns doch auch noch versuchen, zur WM zu kommen. Dann hast du ja immer noch die Möglichkeit, quasi den Weg von vorher zu gehen. Du musst nur eine extra Runde machen. Also du kannst ja auch deine normale Kleinfeldtruppe da anmelden, dann eben diese Ausscheidungsturniere dominieren und dir so das Ticket lösen. Also der Weg ist ja nicht versperrt für die normalen Kleinfeldteams. Es ist halt nur nicht mehr automatisch.
Ja, das ist völlig richtig. Das Zweite, was du gesagt hast, beim Ersten wollte ich eigentlich genau das Gegenteil sagen. Ich würde sagen, wenn wir dafür so einen eigenen Wettbewerb machen, dann wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass so die wirklich guten Spieler und Spielerinnen, die vielleicht eher so in den Top-Ligen dabei sind, da gar nicht mitmachen werden. Das heißt, die Nationalmannschaften, die da, also es ist ja letztendlich eine Nationalmannschaft oder eine Auswahl, die Deutschland repräsentiert, eben nicht aus den besten Spielern und Spielerinnen bestehen wird. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, es ist ja, glaube ich, immer noch so, dass man zwei Teams schicken darf pro Land, glaube ich, weiß ich nicht, bin mir jetzt gerade unsicher. Ja, aber es war ja in den ersten zwei Ausgaben so, dann könnte man ja zum Beispiel sagen, das eine ist wirklich eine Auswahlmannschaft, wo man vielleicht so eine U23 baut, wie das dann irgendwie funktioniert, keine Ahnung, aber dass man da halt so einen höheren sportlichen Anspruch hat und das andere ist dann tatsächlich ein Team, das sich dann über so einen Wettbewerb qualifiziert und dieser Wettbewerb ist natürlich auch marketingtauglich, ne? Also das ist ja, hier gibt es irgendwelche Vorrunden in Hamburg, Köln, München, Berlin, da in irgendwelchen öffentlichen Bereichen, wo die Leute von draußen da drauf gucken können. Also ist ja alles schön und gut. Aber das muss dann halt irgendwie auch zu dem Anspruch passen. Und das ist ja letztendlich auch eine WM. Und so, was ich mitbekommen habe, die IFF hat da schon den Anspruch, das langfristig im Niveau zu steigern. Dass es dann im Grunde irgendwann auch ein gleichwertiges Tool sein wird. Ob das jetzt intern, ob wir das auch so gleichwertig wahrnehmen werden, das ist ja wirklich hochfraglich. Ist ja in anderen Sportarten auch nicht so. Aber ich glaube schon, dass sie das so entwickeln wollen, dass es dann eben so deren trojanisches Pferd ist für diese ganzen Multisportveranstaltungen.
Was natürlich sein kann, du hast es gerade so im halben Satz erwähnt, es kann natürlich sein, dass an dieser Veranstaltung relativ wenig Interesse besteht und sich dann einfach irgendein Team qualifiziert, was nicht wahnsinnig hohes Leistungsniveau hat. Das kann natürlich auch passieren. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, gut, 3 gegen 3 war es schon immer einigermaßen abenteuerlich. Also mit so Teams wie Ukraine oder so, die die letzten Jahre ja super weit gekommen sind.
Ja,
schauen wir mal, was passiert.
Übrigens bin ich über eine Sache hier noch gestolpert auf dieser Website, wo es dann so ein neues Design und Co. gibt. Man kann sich ja das Feld auch mieten. Ne? Du kannst dieses Outdoor-Feld für eine Woche oder für einen Monat mieten. Preis brutto für Vereine 799 € für eine Woche. Preis brutto externe 1599. Also wenn ihr mal so eine richtig abgefahrene Geburtstagsfeier mal hosten will, so im Sommer, hier gibt's was. Sogar mit so Buchungsanfrage und Kalender. Ja, könnte eine nice Party werden. So, und jetzt haben wir mal was aus dem, ja, ich würde fast das Ganze so ein Business-Kategorie nennen. Und das hatten wir, glaube ich, im Floorball, also zumindest in unserem Podcast, entweder noch nie oder nur so nebenbei. Und zwar gab es News, dass die schwedische Markenholding, also so eine Art Markengruppe, Wii Sports, der auch schon Oxdog, also die Marke Oxdog gehört, 80% von der Renew Group Sweden AB kauft. Renew Group, das sind die Eigentümer von Unihoc und von Zone. Und das ist schon eine große Nummer. Also man stelle sich vor, wenn man da jetzt ein bisschen raustreten würde und wir wären so im großen globalen Fußball oder Basketball oder was auch immer, dann wäre das ja ungefähr so, als würde jetzt jemand halt Nike oder Adidas zu 80% kaufen. Und das ist das, was wir hier gerade erleben. Ist eigentlich ganz spannend. Vor allem auch deshalb, weil Wii Sports, wie gesagt, schon Evo Sport gehört. Evo Sport ist wiederum dann der Eigentümer von Oxdog. Und man auf diese Art und Weise dann wurde zu zwei konkurrierende Floorball-Modelle nebeneinander hat. Dazu muss man sagen, Oxdog ist in den letzten Jahren nicht nur im Floorball, sondern die sind vor allem auch im Paddle relativ schnell gewachsen. Also wenn du einen Paddle-Schläger haben willst, kannst du den dir auch von Oxdog holen. Und ich glaube, dass da vielleicht langfristig so eine Strategie entstehen wird, dass sie sich denken, eine Paddle-Marke haben wir im Haus noch nicht. Haben wir im Grunde nur so nebenbei so ein bisschen bei Oxdog. Also mal gucken, ob das Board von Wii Sports da ein bisschen Druck macht, dass sie sagen, guck mal, jetzt Renew darf sich weiter auf Floorball konzentrieren und bei Oxdog legen wir mal mehr Wert auf Paddle. Keine Ahnung. Würde mich interessieren. Paar Zahlen noch. Ich habe geguckt, also sie haben berichtet, dass 2025 die Renew Group, also wie gesagt nochmal, Unihoc und Zone zusammen, 15 Millionen € Umsatz gemacht haben, 2 Millionen € Gewinn. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also diese 15 Millionen € ist natürlich ein Witz, wenn man das jetzt mit anderen Sportmarken vergleicht. Aber 2 Millionen € Gewinn, heutzutage, wo es den Industrien nicht immer automatisch so ganz gut geht, ist eigentlich eine ganz gute Rendite. Also wollte wahrscheinlich die Eigentümer von Renew, haben sich gedacht, gute Zeiten, um das Ding loszuwerden, kriegen wir wahrscheinlich viel Geld für, mach mal jetzt. Und das hat jetzt geklappt. Dann habe ich noch geguckt bei Wii Sports, was die noch so für Marken haben. Die haben übrigens auch noch Club Huset, also den größten, okay. also den größten schwedischen Floorball-Shop. Und das ist natürlich auch nochmal spannend, weil du versuchst natürlich, als Marke versuchst du natürlich alle Händler, die für dich wichtig sind, irgendwie gleich zu behandeln. Jetzt stell dir vor, einer der oder der größte Händler, der es so gibt in der Szene, der ist jetzt mit dir in der Familie irgendwie verschwägert. Das schafft natürlich auch nochmal gewisse Spannungen, fand ich auch interessant. Und was habe ich mir noch hier notiert? Ach so, Wii Sport selbst macht 300 Millionen Euro Umsatz. Also man kann sich das ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also 300 Millionen sind es insgesamt. Renew macht 15 Millionen. Also die werden jetzt nicht so das absolute Zugpferd sein. Gleichzeitig muss man sagen, sie haben sehr, sehr viele Marken unter sich. Und das sind meistens so Nischenthemen wie Radfahren oder wie Hockey. Deshalb verteilt sich das wahrscheinlich. Da gibt es jetzt nicht so eine große Marke, wo man sagen würde, ja, die zieht das Ganze. Würde ich mal spontan behaupten. So, kurzer Exkurs.
Ich habe eine Frage. Mal angenommen, Flobber wäre nicht ein kleiner Pups auf der internationalen Sportlandkarte. Glaubst du, dieser Deal wäre bei den Kartellämtern durchgekommen? Weil so wie du das jetzt gerade erzählt hast, also der Wii Sports Group gehört schon Oxdog, also die eine Marke, würde ich jetzt sagen, die in den letzten Jahren echt Auftrieb hatte, so im Floorball-Business. Und denen gehört schon Club Huset. Und sie kaufen jetzt noch Renew. Das ist, also damit ist Floorball ja fast durchmonopolisiert, ne? Also dann hast du noch Salming und du hast noch Excel. Und dann hast du noch so Sachen wie so Flobby und solche Sachen und weißt du,
ja, aber
es ist auf jeden Fall nicht mehr so viel übrig, habe ich das Gefühl dann.
Ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass diese Monopolstellung und sowas ist es eher dann verboten und nicht verboten wird. Also wenn wir das jetzt, wir hypothetisch, ne, wir gehen jetzt davon aus, dass es irgendwie, es muss natürlich eine gewisse Systemrelevanz für den Verbraucherschutz haben. Das ist, glaube ich, ein Thema. Da geht es jetzt nicht nur um die Marktgröße, soweit ich weiß. Das ist das eine. Das andere ist, ich weiß gar nicht, ob das dann dadurch so monopolisiert wird. Weil, ich meine, sie können ja dann auch keinen Missbrauch ihrer Position betreiben, weil es gibt ja immer noch die anderen Marken, die werden ja dadurch nicht benachteiligt. Das ist noch ein Punkt. Und ja, was haben wir denn noch? Wir haben Salming, wir haben Fatpipe, wir haben jetzt diese ganzen neuen Pipi-Marken, die da irgendwie für einen halben Preis verkauft werden, weil man denkt, irgendwie, da nimmt man so ein bisschen die günstigen mit. Excel, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind doch immer irgendwie alle 5 Jahre mal pleite, dann sind sie wieder da, weil sie irgendwie so Gehstöcke verkaufen und darüber werden sie dann irgendwie von jemand irgendein saniert und dann sind sie 5 Jahre da und dann gehen sie wieder pleite. Also das ist irgendwie so ganz seltsam. Haben wir noch jemanden vergessen jetzt? Es wurde ja so ein bisschen konsolidiert, ne? Früher gab es ja ein bisschen mehr Markengefühl.
Ja, es gab eine Zeit lang, es gab noch so Kahu und Jolly und sowas, aber die hatten alle und Real Stick, also eine Zeit lang und Canadian, also eine Zeit lang gab es echt viel, aber die hatten alle, glaube ich, nicht so die krasse Halbwertszeit. Kann ich auch verstehen. Also wenn du irgendwie einen Fuß in der Tür haben willst, dann musst ja Stöcke produzieren. Und das geht ja, das macht ja nur dann Sinn, wenn du einen relativ großen Umfang produzieren kannst. Also ich kann es ja nicht irgendwie 100 Stöcke machen jedes Jahr oder sowas. Da können wir mal ein kleines Folgen-Special zu machen, so Floorball-Marken, die es mal gab und sowas. Ich weiß noch, dass mein erster Schläger tatsächlich ein Kahu-Schläger war. Naja, wie dem auch sei. Excel-Sport gibt es jetzt noch neu, oder nicht? Heißen die nicht so?
Ja, aber Excel-Sport ist ein Shop. Das ist auch keine Marke.
Hängt da nicht eine Marke mit dran?
Ja, da hängt auch so eine Marke dran, aber das ist irgendwie so eine grottige Marke, wo ich dann irgendwie immer Ärger aus Leipzig kriege, dass ich irgendwie da böse war. Dass
ja, genau, wir reden von der gleichen Marke. Ich komme auch nicht drauf, wie sie heißt.
Ja, aber das sind so, das ist so, ich glaube, es zählt noch nicht. Ja, da versucht man irgendwie was in den Markt reinzudrücken und vielleicht kommt es irgendwie voran. Ich habe gerade geguckt bei floorballshop.com. Es gibt auch noch Jamasi und es gibt auch noch ein paar andere Shops. Also nicht, dass wir das hier jemanden bevorteilen, aber ich wollte mal gucken, was es da so als Marken aktuell gibt. Und es ist tatsächlich weniger geworden. Also bei den Schlägern sehe ich jetzt Zone, Excel, also ich weiß nicht, ob das neue Schläger, da steht New, also wahrscheinlich gibt es da einen neuen Anlauf. Oxdog, Fatpipe und Salming. Das heißt, von diesen, Unihawk? Achso, Unihawk noch davor. Das heißt, von diesen 6 Marken, die jetzt hier sind, kommen 3 wahrscheinlich oder 4 dadurch. 1, 2, 3. Nee, 3 kommen dann im Grunde vom selben Vertriebsverantwortlichen.
Okay. Also du sagst, es ist noch nicht genug für ein marktrelevantes Monopol.
Muss ich irgendeinen, ich glaube, Wirtschaftsanwalt bei uns melden und uns ein bisschen beraten.
Okay, und dann weg von Floorball Business hin zu Floorball Tools. Und zwar sind mir in letzter Zeit so 2-3 Sachen über den Weg gelaufen, die man, glaube ich, als Coach und aber vielleicht auch als Fan einfach sehr, sehr gut benutzen kann. Und 2-3 von denen sind ziemlich neu. Und ich dachte, ich zähle die einfach nochmal auf, weil die vielleicht so ein bisschen unterm Radar laufen. Das eine ist X-Progress. Das ist jetzt für den einen oder anderen vielleicht schon ein alter Hut. Haben wir schon das ein oder andere Mal hier drüber gesprochen. Ist die Floorball-Coaching-Teaching-Plattform, kann man, glaube ich, sagen, von David Jansson. Kostet ein bisschen Geld, ist aber wahrscheinlich so der beste Floorball-Content, gerade was Coachings angeht, Taktik und so weiter und so fort, den man bekommen kann. Deshalb, falls ihr da irgendwie Interesse dran habt, klickt euch rein. X-Progress heißt das Ding. Dann, ganz, ganz neu, gibt es eine App, die nennt sich Floorball Dashboard. Gibt es, glaube ich, Stand jetzt nur für iOS, also fürs iPhone. Ich gehe davon aus, dass da irgendwann dann auch noch eine Android-Version kommen wird, aber ich weiß es nicht. Das Ding ist gebaut worden von unserem geschätzten Kollegen Andreas Kasche. Und zwar hat er, glaube ich, das gemacht, was, weiß ich nicht, man sich schon seit Jahren gewünscht hätte, aber was es halt irgendwie nicht gab, weil irgendjemand muss es halt machen und er war jetzt halt derjenige, der es gemacht hat. Er hat quasi den Saisonmanager oder die API hinterm Saisonmanager umgewandelt in so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, so Flash-Score oder sowas in der Richtung, halt einfach in eine App, durch die man sich super unkompliziert durchklicken kann und dann eben sich Ergebnisse anzeigen lassen kann und so weiter und so fort. Aber das Ding macht halt noch deutlich viel mehr. Zum Beispiel, also es nutzt halt, soweit ich es überblicken konnte, quasi alle Statistiken, die der Saisonmanager ausspuckt. Also wenn du auf ein Team klickst, und es ist egal aus welcher Liga, solange das im Saisonmanager irgendwo hinterlegt ist, kannst du es in dieser App finden, dann spuckt er dir zum Beispiel auch aus so eine Formkurve oder sowas in der Richtung. Also wie waren denn die letzten 5 Spiele? Wie viele davon hast du gewonnen, verloren und so weiter und so fort. Es spuckt dir auch aus Powerplay- und Boxplay-Quoten, weil all diese Daten sind ja im Saisonmanager hinterlegt und theoretisch könnte der Saisonmanager das auch selber berechnen. Macht er halt noch nicht. Und diese App macht das jetzt eben. Ich blicke noch nicht so hundertprozentig durch, muss ich sagen. Ich habe sie mir auch erst gestern aufs Handy gezogen und man muss irgendwie so Teams favorisieren und ich habe mich noch nicht so hundertprozentig eingefuchst, aber Andreas, kein Vorwurf, ich habe mich bisher, glaube ich, 4,5 Minuten damit auseinandergesetzt und habe dann was anderes erstmal wieder gemacht. Aber das Ding hat, glaube ich, Potenzial ohne Ende und könnte, glaube ich, diese ganze Geschichte so, wenn man jetzt mal schnell Ergebnisse checken will, dann muss man immer wieder auf den Saisonmanager, muss man die Liga finden und so weiter, je nachdem, wie clever man sich halt irgendwelche Favoritenlinks gebaut hat auf dem Handy. Könnte da auf jeden Fall, glaube ich, zu einer großen Schmerzlinderung führen, wenn man das so benennen möchte. Also auf den ersten Blick fand ich es richtig, richtig cool. Muss mich da noch ein bisschen weiter einfuchsen. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze testen wollt, das Teil heißt Floorball Dashboard. Ist, glaube ich, noch so ein bisschen in der Beta-Version. Also ich glaube, Andreas ist da immer noch am Basteln und Machen und Tun. Aber ladet es euch runter, guckt es euch an. Ich war auf den ersten Blick einigermaßen begeistert und beeindruckt. Und die letzte App, die ich habe, da habe ich für mich selber noch so ein kleines Fragezeichen dran gemacht. Und zwar weiß ich noch nicht, was draus wird, aber ich verfolge das jetzt so nebenbei mit und ich dachte, ich gebe euch auch einfach die Chance. Oskar Lundin, kennt ihr, Weltmeistercoach von der Schweiz, also von der Schweizer Damen-Nationalmannschaft, ist jetzt Weltmeister geworden mit denen, kommt eigentlich aus Schweden, hat schon alles Mögliche gecoacht, ist irgendwie auch mitbeteiligt an so einer neuen Floorball-Coaching-App, die es gibt und die heißt einfach Coachen. Also Coach EN dahinter. Kann man sich runterladen. Ich glaube, gibt es für iOS und ich glaube auch für Android, bin ich mir nicht sicher. Man muss sich registrieren. Ich glaube, sie ist bisher nur auf Schwedisch. Ich könnte mir vorstellen, dass die noch weiter ein bisschen ausgebaut wird und der eine oder andere kann ja vielleicht auch Schwedisch. Also wenn ihr Bock habt, das so ein bisschen mitzuverfolgen, es wirkt, als soll das Ding größer aufgezogen werden. Klickt euch da auch mal rein. Also steckt ein bisschen was drin, glaube ich, schon an Marketing und Logos und hast du alles nicht gesehen. Ich glaube, die haben da ein bisschen was vor. Wie gesagt, wenn ihr wollt, klickt euch da mal rein. Erste Empfehlung, Floorball Dashboard, das auf jeden Fall runterladen, mal angucken, was da so geht. Zweite Empfehlung, falls ihr ein bisschen was mitverfolgen wollt, Coachen und wie gesagt, X-Progress haben wir auch noch. Aber das gibt es schon seit auf jeden Fall deutlich über einem Jahr. Das ist einfach generell eine sehr, sehr gute Plattform.
Ich will nur zu Floorball Dashboard ergänzen. Ich würde mir wünschen, wenn das vielleicht so ein Aufhänger ist, tatsächlich eine Plattform zu bauen für die Bundesligen. Also, dass wir uns halt jetzt nicht immer nur in diesen Saisonmanager rein manövrieren, wo da irgendwie so unfertige Tabellen zu sehen sind, sondern dass wir es tatsächlich schaffen, den Bundesligen eine schöne, vermarktbare, digitale Plattform zu bauen, wo die Ergebnisse sind, wo News zu finden sind und wo wir vor allen Dingen auch eine Spielfläche halt für Sponsoren entstehen lassen können, wo sich so ein Knotenpunkt bildet. Und das wäre super wichtig für den Sport in Deutschland, weil bis jetzt haben wir nichts zu verkaufen. Also, ich würde nicht verstehen von schon, wo irgendein Sponsor sich denken sollte, okay, ich packe da jetzt mal Geld rein. Und die Bundesliga, die wäre das Ding, aber bis jetzt vermarkten wir sie ein bisschen ungeschickt. Tille, du hast jetzt so ein bisschen die digitalen Tools genommen. Ich mache den Opa vom Dienst und ich mache mal was Handfestes. Ich habe bei den Shownotes zu meinen letzten zwei Punkten Links gepackt und die musst du jetzt natürlich aufmachen, sonst kannst du es nicht kommentieren. Das erste, was ich besprechen will, ist ein ganz spezielles Trainingsequipment. Und zwar ist es ein Gewicht, das man sich an seinen Schläger montiert. Und zwar an den unteren Teil, also knapp über die Kelle, heißt Sali-Ring. Oder Sali-Ring wahrscheinlich. Ist eine 125 Gramm schwere, so eine Klammer, die man an seinen Schläger bindet und dadurch ist er halt entsprechend schwerer. Und ich muss sagen, das war für mich in meinen letzten Jahren, hatte ich so tatsächlich meine Warm-Up sehr oft gemacht. Also ich hatte mir so Gewichte an die Handgelenke gelegt und ich habe mir so ein Gewicht an den Schläger unten ran festgemacht. Ich bin natürlich dann mit der Zeit schon ein bisschen älter geworden und die Arme waren vielleicht nicht mehr so kräftig und ich hatte auch nicht wirklich Bock, da irgendwie ein neues Fitnesstraining aufzusetzen und habe das genutzt. Ich muss dazu sagen, es hat tatsächlich geholfen. Also du, wenn du dich aufwärmst, nicht so lange, also es reichen 30 Sekunden, eine Minute lang, spielst du so ein bisschen mit dem Ball rum und alles ist ein bisschen schwerer, dann legst du das ab, ist plötzlich der Schläger einfacher, der Ball ist schneller, fühlt sich gut an und man kommt ein bisschen schneller in die Technik rein. Was aber auch passiert ist, ich habe mir eine Handgelenksentzündung geholt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es damit auch zusammenhing. Also weil das Handgelenk, du hast so ein bisschen dagegen drücken müssen natürlich, weil es war eine unnatürliche Drucksituation für das Handgelenk, dass es einfach damit so ein bisschen umgehen muss. Und irgendwann hat es dann angefangen, so unterm Handgelenk, so im unteren Teil weh zu tun. Habe ich es abgelegt, dann war der Schmerz irgendwann weg. Aber es war ganz gut. Vor allem, wenn man einen neuen Schläger hat und der Schläger ist vielleicht ein bisschen schwerer als der alte, dann ist das ein ganz guter Trick. Wenn man ihn noch ein bisschen schwerer macht und dann nimmst du das Gewicht weg, zack, fühlt sich ein bisschen leichter an. Ist was Subjektives, aber da ist schon was dran. Kann ich nur empfehlen. Hier Jaromir Jagr, der alte Eishockey-Legende, der hat ja noch mit seinen 45 Jahren, mittlerweile seine 50er, mit 45, ich weiß, er hat ja nochmal so eine riesen Gewichtsweste und auch am Schläger hat er nochmal so extra Gewichte, damit er halt nochmal trainiert, dass das gut funktioniert. Wollte ich mir abschauen, hat jetzt nicht so viel gebracht wie bei ihm, aber ja, das war's. Link packen wir auch in die Shownotes.
Okay, also ich finde sehr, sehr witzig, dass es das jetzt auch für Floorball gibt. Ich bin davon einigermaßen unbeeindruckt, muss ich sagen, weil das ist so ein bisschen wie, mir kommt das so vor wie, wir haben jetzt voll die schlaue Idee, wir machen unseren Schläger schwerer und dann werden wir super krass im Training. Und ich habe das Gefühl, jede Sportart macht das einmal mit. So, das gab es irgendwie im Baseball schon, wo die dann irgendwelche schwereren Keulen hatten und so. In jeder Sportart gibt es das irgendwie, wo du irgendwie einen Schläger in der Hand hast oder sowas. Und das ist immer die Theorie dahinter, naja, wenn du das mit einem schwereren Schläger kannst, wie krass bist du denn dann mit irgendwie deinem normalen Equipment, was dann wieder deutlich leichter ist. Und dazu gab es dann immer, glaube ich, irgendwann mal sportwissenschaftliche Untersuchungen und da kam dann heraus, naja, du wirst halt besser damit, wenn du mit einem richtig schweren Schläger schießt. Du wirst halt besser mit einem schweren Schläger zu schießen, aber es überträgt sich halt nicht wirklich auf deinen normalen Schläger. Also ich kann mir vorstellen, was du gesagt hast, für so ein paar mentale Spielereien ist das ganz witzig und vielleicht um seine Handgelenke mal so ein bisschen warm zu bekommen, auch wenn deine das scheinbar nicht abkonnten. Dafür kann ich mir vorstellen, ist das ganz cool, das irgendwie so im Toolbag zu haben, so als kleines zusätzliches Ding, was man hin und wieder mal rausholen kann. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht dieser Trainings- und Floorball-Hack, der einen deutlich nach vorn bringt, muss ich sagen.
So, und abschließendes Thema bei News. Noch eine Sache, über die unsere Kollegin Inge Kult gestolpert ist. Die weiß, dass ich...
ich habe es nebenbei aufgemacht, das ist super lustig.
Die weiß, dass ich gewisse Sympathien für so Vereinsidentitäten habe. Also so die das richtige Maskottchen, den richtigen Namen. Und es gibt einen neuen Verein in Dublin. Und die Dublin Druids. Ich habe wirklich eine Sympathie für diese Alliteration. Also wenn der DD, also Dublin Druids. Und das Logo muss man sich vorstellen, das ist so ein Hexer, der vor so einer grünen Fläche steht. Und im Grunde You Shall Not Pass wahrscheinlich sich denkt. Und ein Schläger.
Gandalf. Man kann es einfach Gandalf nennen.
Ja, also ich wollte ihn da nicht sofort markenrechtlich hier einen Fehltritt leisten. Und und ich glaube, dass da auch ein bisschen KI mitspielt. Würde mich nicht überraschen, wenn es dem so wäre. Aber es ist ganz gut. Und es erinnert mich natürlich an mein gebrochenes Herz, als ich damals bei der Umbenennung BATs in einen neuen Verein, als das passieren sollte, musste. Als mein primärer Pitch die Berlin Beasts nicht durchkam. Da sperrt mein Herz immer noch. Alliteration, Leute. Da ist immer was drin. Das funktioniert immer. Auch Dublin Druids kommt auch in die Shownotes.
Fun Fact, wenn du schon sagst Berlin Beasts, als bevor die Baltic Storms Baltic Storms hießen, gab es kurz die Überlegung, ob die Baltic Beasts heißen würden.
Oh!
Also da wäre der Name dann vielleicht schon, ich weiß nicht, was ich zuerst bin und umbenannt habe, ob es die Rockets waren oder die Storms.
Hatte die ein Maskottchen vor? Also gab es da irgend so ein Face, irgend so einen Charakter?
Es gab einen Entwurf eines Maskottchens, ja. Es war, im Prinzip so ein extrem wütender Ball. Es war kein wirkliches Beast.
Boah. Also bei uns war das so ein ganz wütender Gorilla oder so ein wütender Affe. Also
was? Ihr kommt aus Berlin, habt dann einen Affe genommen und keinen Bären?
Nee. Alter Bär, ey, das ist einfach so ausgelutscht. Nee, wir wollten einen Affen, oder ich fand Affen gut. Ich muss es auf mich beziehen. Ich fand den Affen gut im Sinne von Stadtaffe und so Großstadtdschungel.
Ah,
Peter ja, Fox. Es wäre eine schöne Geschichte gewesen, ja. Aber dann hieß es irgendwie, ja, doof, kann da irgendwie auch missverstanden werden mit Affen und so. Und dann ist das irgendwie so
ins Haus gespielt worden.
Klar. Konnte ich mir mal nicht durchsetzen. Ja, ist halt so.
Okay. Guti. Boah, lange News-Sektion gewesen für heute. Gab aber auch viel zu erzählen. Und wir gehen rüber in unsere Rubrik WhatsApp Bundesliga. Und zwar müssen wir über die Playoffs reden. Aber vorweg eine andere Sache. Beginn Playoffs bedeutet auch immer Ende reguläre Saison. Und an der Stelle wollte ich einmal einen großen Shoutout loswerden an das Bundesliga-Socials-Team. Wir hatten ja letzte Saison diese super umfangreiche, wirklich groß aufgezogen und richtig, richtig gut gemachte Abstimmung über All-Star-Teams der Herren-Bundesliga und Damen-Bundesliga. Und die haben sich ja echt richtig Mühe gegeben, die Jungs und Mädels, mit First-Team, Second-Team, Third-Team. So viel Mühe, dass ich fast das Gefühl hatte, man könnte es fast ein bisschen eindampfen und alle hätten ein bisschen weniger Arbeit damit. Aber gut, wenn sie es richtig machen wollen, machen sie es richtig. Und was gab es noch alles? Torhüter des Jahres, Trainer des Jahres, Spieler des Jahres. Ich weiß nicht, ob es Newcomer gab, Social Media gab es irgendwie. Also alles Mögliche richtig, richtig gut gemacht. Auch auf Social Media entsprechend verkündet mit Preisverleihung beim Final Four und so weiter und so fort. Und ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, dass es eine Eintagsfliege war, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich fairerweise auch sagen muss, ich bin die Saison ja so ein Stückchen raus, also beziehungsweise wir beide, wir sind ja weder aktive Trainer noch Spieler jetzt gerade. Und ich habe nicht so richtig mitbekommen, ob es wieder eine Abstimmung gibt oder nicht. Und ich dachte so, oh, hoffentlich war das nicht so eine Geschichte, wo die sich jetzt im zweiten Jahr denken, boah, richtig viel Arbeit letztes Jahr, das kann dieses Jahr jemand anderes machen oder das macht halt keiner. Und es ist nicht so gekommen. Also es gibt tatsächlich wieder diese Abstimmung zu den All-Star-Teams und so weiter und so fort. Bin ich super, super happy drüber. Ich finde, das ist eine coole Sache, um darüber zu sprechen. Abstimmung läuft jetzt, glaube ich, gerade noch, weil wir die Folge aufnehmen vor dem 30.03. 30.03. ist, glaube ich, die Deadline. Und dann werden wir auch irgendwann hier All-Star-Teams verkünden und fachsimpeln kommen können. Also das finde ich richtig cool. Starken Job, den ihr da macht, Jungs und Mädels. Aber davon abgesehen, Playoffs. Die reguläre Saison ist überall komplett vorbei. Und wir führen euch einmal kurz durch, wo wir jetzt gerade in Deutschland, im deutschen Floorball so stehen. Und geben auch so die ein oder andere Prediction noch ab. Und zwar legen wir los mit der zweiten Floorball-Bundesliga Herren. Die ist ja immer einigermaßen schnell abgehandelt, weil sowohl im Südosten als auch im Nordwesten jeweils nur der Erst- und Zweitplatzierte in die Playoffs kommen. Die Baltic Storms haben es ganz, ganz knapp nicht geschafft, haben ihr quasi entscheidendes Spiel, was darüber entschieden hat, wer es in die Playoffs schafft, gegen Ebersgöns zu Hause super knapp verloren, ich glaube mit 6-5. Dementsprechend spielt jetzt Ebersgöns gegen Kaufering, die im Südosten auf dem ersten Platz einmarschiert sind. Und da ist das erste Spiel auch schon gespielt, beziehungsweise ich glaube bei allem, was wir jetzt besprechen, ist das erste Spiel schon gespielt worden dieses Wochenende. Für euch, wenn ihr es hört, letztes Wochenende. Und zwar hat Kaufering in Ebersgöns mit 8-5 gewonnen und führt damit die Serie 1-0 an. Sind übrigens alles Best-of-3-Serien in der zweiten Bundesliga. Und den Nordwesten gewonnen haben einmal mehr die Lilienthaler Wölfe. Das ist in den letzten Jahren einigermaßen regelmäßig vorgekommen. Und zweiter geworden im Südosten ist der FBC München. Und München hat tatsächlich das Hinspiel gewonnen. Also hat zu Hause 6-3 gegen Lilienthal gewonnen. Und muss dann nächstes Wochenende noch einen Sieg holen in Lilienthal. Eventuell müssen sie nur Samstag ran, eventuell auch noch Sonntag. Jan, wer steigt auf, wer steigt nicht auf?
Ich muss das ein bisschen verbinden mit den potenziellen Absteigern, weil vielleicht ist es auch ein bisschen kompatibel, aber ich glaube...
Okay, wer kommt wie weit? Das Relegation können wir ganz am Ende besprechen,
ja,
aber
ja,
wir können ja sprechen, wie spielen sich die Zweitliga-Playoffs ab?
Ich sage einfach, Kaufring steigt direkt auf, das tut ja der die Playoffs gewinnt, ne? Yes. Und der zweite muss ja in die Relegation gegen den ersten. Und ich glaube, Potsdam spielt gegen München und München steigt auf. Und wir haben wieder zwei Bayern in der ersten Liga.
Also nachdem letzte Saison beide Bayern abgestiegen sind, beide Südteams, glaubst du, haben wir direkt zwei neue wieder. Das würde ja bedeuten, dass Lienthal einmal mehr den Aufstieg nicht schafft. Ich würde es ihnen irgendwann mal gönnen, muss ich sagen. Sie kämpfen ja jedes Jahr wieder drum. Und es ist jedes Jahr knapp. Aber gut, irgendwann müssen sie es halt auch sportlich schaffen, ne? Und wenn sie dann schon wieder mit das Spiel, das erste Auswärtsspiel gegen München verlieren, ja, mal gucken.
In meinem Herzen ist Lilienthal für 10 Jahre verknackt für den Ausschluss damals aus der ersten Liga.
Das heißt, sie können erst, sie nicht zurück.
Das heißt, sie können erst 2029 oder so, glaube ich, wieder aufsteigen.
So ist es.
Okay, wie ist mit Schriesheim? Die dürfen dann auch erst 2035 wieder oder sowas in der
Was
Richtung.
Ist das?
Alles klar.
Gudi. Das ist die zweite Liga. Topscorer geworden in der zweiten Floorball-Bundesliga Nordwest in der regulären Saison ist übrigens tatsächlich dein Favorit, Finjus yes. Jonathan Mommsen, Jan.
Mommsen! Ja, ich hab schon angefangen, mir so ein Tattoo zu skizzieren. Weiß ich noch nicht, wo es hinkommt.
Hat's geschafft. Super knapp, es ging gegen Antol Hauenzel. Die waren tatsächlich am Ende punktgleich. Beide, ich muss mal kurz rechnen, 68 Punkte aus 18 Spielen. Also auch keine ganz schlechte Quote. Aber Finjus mehr Tore geschossen, dementsprechend Topscorer. Anton Hauenzel Platz 2. So, das wollte ich noch kurz anführen, weil wir über den Kollegen relativ häufig gesprochen haben diese Saison. Gut, dann gehen wir rüber zu den Damen. Und die sind schon deutlich weiter in ihren Playoffs als die Herren, weil die Saison ja ein bisschen kürzer ist, sind weniger Teams, dementsprechend haben sie weniger reguläre Saisonspiele und sie spielen auch keine Best-of-Five-Serien in den Playoffs, so wie es bei den Herren dann kommen wird ab Halbfinale, sondern sie spielen Best-of-Three-Serien. Und da war es ja so, dass es immer dieses falsche Viertelfinale gibt, wo Platz 3 und Platz 6 gegeneinander spielen und Platz 4 und Platz 5 und Platz 1 und 2 haben spielfrei und warten dann quasi im Halbfinale. Auf den ersten zwei Plätzen eingelaufen sind Leipzig und Hamburg, also die hatten bisher spielfrei. Und auf den Plätzen 3 und 6 sind sich begegnet Dümpen und Weißenfels. Das hat Dümpen gewonnen nach 2 Spielen, dieses Viertelfinale. Und hat jetzt auch schon tatsächlich das erste Halbfinalspiel gegen Hamburg gespielt. Zu Hause das erste Spiel. Und das Spiel 6-4 für sich entschieden. Bei Bonn und Wernigerode, die waren nach der regulären Saison auf Platz 4 und Platz 5, ist die Viertelfinalserie tatsächlich über 3 Spiele gegangen. Bonn hat sich dann am Ende erwartungsgemäß, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie waren schon favorisiert, haben sich durchgesetzt gegen Wernigerode. Aber Wernigerode tatsächlich das eine Spiel gewonnen. Also wie gesagt, super, super junge Truppe. Haben wir, glaube ich, das ein oder andere Mal schon besprochen. Also die machen sich so nach und nach. Ist, glaube ich, erst deren zweite Saison in der ersten Bundesliga und jetzt eben schon ins Viertelfinale gekommen und da auch ein Spiel gewonnen. Also zumindest so ein bisschen Playoff-Erfahrung und auch positive Playoff-Erfahrung geschnuppert. Bonn sich dann aber doch durchgesetzt und das ist jetzt für mich die große Überraschung bisher, hatte dann ein Heimspiel gegen Leipzig und Leipzig ja als, ja, doch ziemlich großer Favorit in die Serie gegangen, muss man glaube ich sagen. Sind nicht mehr so brutal unschlagbar wie letzte Saison, aber sie haben tatsächlich noch nie in dieser Saison ein Spiel, oder seit mehr als 2 Saisons oder sowas, ein Spiel nach regulärer Spielzeit verloren. Sie haben nämlich 2-mal nach Sudden Death verloren und 1-mal nach Sudden Death gewonnen, aber es gab noch keine Niederlage nach regulärer Spielzeit. Bis jetzt, weil Bonn zu Hause tatsächlich 3-2 gewonnen hat gegen Leipzig und jetzt nächstes Wochenende zum zweiten, eventuell dritten Spiel in der Serie nach Leipzig muss, mit einer kleinen Führung berücken.
Ja, super Timing, ne? Für die erste Niederlage. Ich muss dabei aber sagen, also ich habe da in das Spiel so ein bisschen reingeschaut und es würde mich sehr überraschen, wenn Bonn das Ding in Leipzig wiederholt, weil es war schon so, dass da die Leipzigerinnen so ein bisschen mehr am Drücker waren und dieses 3-2, das kam ja tatsächlich dann, ich glaube, 30 Sekunden vor Spielende verdaddelt leider Mietz auch noch den Ball an der rechten Flanke und dann tankt sich da Wischer, tanzt sich da so durch, irgendwie ist schon aus dem Winkel raus und klatscht den Ball aufs Tor und dann wandert er Justine Werner durch die Hosenträger rein und dann ist das Ding natürlich durch, also so kurz vor Schluss. Ich würde es den Bonnerinnen mir wirklich gönnen, aber ich glaube es noch nicht so ganz.
Okay, das heißt, dein Tipp ist, Leipzig kommt ins Finale?
Ja, ich glaube, Leipzig holt das Ding auch dieses Jahr noch.
Okay, mein Tipp bei Dümpen gegen Hamburg ist, dass Dümpen sich durchsetzen wird. Ich würde behaupten, Hamburg holt ein Spiel. Muss dann zwangsläufig Spiel 2 sein, weil wenn sie es nicht holen, dann kommt es nicht zu einem dritten Spiel. Ich glaube, ein Spiel haben sie noch in sich, aber ich glaube, Dümpen ist wie so häufig zu den Playoffs echt in guter Form. Hamburgerinnen mussten zuletzt ja doch den ein oder anderen Rückschlag einstecken, also gerade auch das Pokal aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann echt eine schwere Nummer wird, auch mental nochmal. Und wie gesagt, Dümpen ist einfach gut drauf. Also ich glaube, es gibt das Finale Leipzig gegen Dümpen. Du sagst, Leipzig gewinnt das am Ende?
Würde ich denken, ja. Also, ist ein Münzwurf.
Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass Leipzig favorisiert ist. Ich glaube auch, sie werden sich am Ende durchsetzen. Ich glaube, es wird deutlich knapper als letztes Jahr. Ich glaube, es wird echt so ein Herzschlagfinale, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das dritte Spiel, dass das Finale über 3 Spiele geht und dass es auch 3 knappe Spiele werden. Beziehungsweise eins ist dann häufig irgendwie mal so, irgendwie randomly gewinnt ein Team so 7-1 oder sowas, wo man dann immer nicht weiß, warum jetzt eigentlich. Aber am Ende ist es dann ja auch nur ein Sieg in der Serie wert. Ich könnte mir vorstellen, dass es echt eine knappe Nummer wird. Okay, und dann müssen wir noch sprechen über die erste Floorball-Bundesliga-Herren. Da ist ja immer so ein bisschen mehr los, einfach weil irgendwie die meisten Teams noch irgendwas zu tun haben mit Playdowns, Playoffs, hast du alles nicht gesehen. Es kommen ja auch tatsächlich, die Saison haben wir, glaube ich, irgendwie letztens schon mal am Rande drüber gesprochen, Jan, ne? Es kann jetzt niemand was dafür, dass irgendwie nur 11 Teams in der ersten Bundesliga waren. Beziehungsweise die 11 Teams in der Bundesliga können nichts dafür, aber...
Naja, ich kenne so ein 12. Team, was dafür kann.
Ja, das kann was dafür, ist schon richtig. Aber dass du jetzt irgendwie eine ewig lange Saison gespielt hast, über, keine Ahnung, 6 Monate, um dann das Teilnehmerfeld der Playoffs einzudampfen von 11 auf 8, das ist schon auch ganz schön ineffizienter Qualifikationsmodus, muss man sagen. Ne? Also, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, der Modus ist der Modus. Schenefeld hat direkt Sommerpause. Hat es knapp nicht in die Playoffs geschafft, aber hat es auch knapp geschafft, nicht Playdowns spielen zu müssen. Und dadurch ist es jetzt ja eben so, wie gesagt, es gäbe theoretisch ein 12-platziertes Team. Theoretisch hätte Schenefeld gegen das 12-platzierte Team spielen müssen. Aber das 12-platzierte Team hat sich ja schon abgemeldet und gesagt, nee, wir haben keinen Bock mehr. Von daher hat Schenefeld jetzt einfach direkt Sommerpause und gilt quasi als Sieger in den Playdowns und können sich auf die nächste Saison irgendwann dann so demnächst vorbereiten. Also, Schenefeld ist aus der Rechnung erstmal raus. Dann, damit hätten wir, glaube ich, vor der Saison nicht gerechnet, gibt es ein Playdown-Derby zwischen Potsdam und Berlin. Potsdam ja gar nicht so schlecht in die Saison gestartet, muss man sagen. Also ja, auch mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren, so von wegen, ja, kein typischer Aufsteiger, super, super viele Verstärkungen, die wollen echt oben angreifen. Ich glaube, wir haben sie auch in die Playoffs getippt, müssen wir fairerweise dazu sagen. Bei Berlin gab es schon eine Menge Unkenrufe. Also der Aderlass im Kader war schon brutal, was die alles an Qualität verloren haben, muss man fairerweise sagen. Haben auch zwischenzeitlich echt Mühe gehabt, überhaupt zu Punkten zu kommen. Haben sich jetzt aber hinten raus so ein bisschen gefangen. Also so ein paar von den letzten Spielen waren ja nicht so schlecht. Haben auch das Rückspiel gegen Potsdam dann gewonnen. Also das zweite Derby in der regulären Saison, sodass man schon mal so ein bisschen aufhorchen konnte. So, oh, mal gucken, was noch so kommt. Und jetzt tatsächlich, das erste Spiel in der Plaudern-Serie ist auch schon gespielt worden. Und Berlin hat in Potsdam 5-2 gewonnen und hat damit schon am Osterwochenende einen Matchball um den Klassenerhalt.
Ja, ich habe mir das Spiel angesehen und ich muss sagen, ich bin von Potsdam ziemlich enttäuscht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das sieht genauso aus wie deren erstes oder zweites Spiel dieses Jahr. Also die haben sich scheinbar erstmal null entwickelt. Klar, die hatten auch bessere Partien zwischendurch. Aber es ist halt so dieses sehr statische, sehr langsame Spiel, wenn die Finnen am Ball sind, weil sie so ein bisschen denken, wir können das jetzt professorisch mit 3, 4 sauberen Pässen ins leere Tor lösen. Funktioniert aber praktisch nie. Und wenn die halt nicht dran sind, dann sind halt die anderen Spieler dran und die sind dann halt doch ein bisschen wackelig. Und heute war eindeutig zu sehen, dass Berlin einfach das spielt, was sie spielen können. Und das spielen sie gut. Und Potsdam ist einfach zu langsam. Also das ist einfach nicht das Tempo, was die Bundesliga braucht und der Bundesliga mittlerweile entspricht. Und wenn die jetzt einigermaßen so weitermachen, die Berliner, dann werden sie auch das Rückspiel gewinnen. Ich hoffe, dass sich da nicht viel daran ändert. Natürlich bin ich da parteiisch. Was mir bei Berlin ganz besonders gefallen hat, das war das, was ich vor 2 Monaten noch kritisiert hatte, dass sie im Grunde alle Ballgewinne in der Rückwärtsbewegung haben. Das hat sich verändert. Also sie gehen den Gegner ein bisschen früher an, sind halt schon etwas nach vorne gekippt, gewinnen die Bälle und kommen so viel, viel besser zu ordentlichen Kontern. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst angepasst wurde oder ob sie da sich einfach reinentwickelt haben. Aber zumindest gegen Potsdam, ich weiß, es ist ein anderer Gegner, einiges wahrscheinlich leichter als die, um die man sich prügeln muss, wenn man in die Playoffs will. Aber zumindest hier in den Playdowns hat es jetzt gut funktioniert.
Okay, und dein Tipp hattest du, glaube ich, eingangs schon gesagt. Berlin gewinnt die Serie. Würde ich auch drauf tippen. Ich glaube nicht, dass Potsdam zweimal in Berlin gewinnt. Das würde dann heißen, Berlin sichert den Klassenerhalt. Potsdam muss in der Relegation ran. Und du würdest tippen, dass das gegen München sein wird, ne? Und hast gesagt, glaube ich, München setzt sich durch.
München setzt sich durch, Potsdam steigt ab. Also in der Konstellation, und ich kriege auch so ein bisschen mit, dass das ganze Konstrukt in Potsdam vielleicht vom Kader her ein bisschen wackelt. Ich weiß nicht, ob die jetzt die Motivation haben und sich denken, aber nächstes Jahr, da kommt noch ein dritter Block dazu und dann sind wir woanders. Ich glaube, dass es da auch so ein bisschen Perspektive fehlt. Weiß ich nicht.
Okay, aber kann ich mitgehen bei dem Tipp? Also ich glaube, ich tue mich immer schwer damit, bei der Relegation auf den Zweitligisten zu setzen. Weil in der Vergangenheit hatten sie es wirklich, wirklich, wirklich häufig, dass sich dann einfach die Qualität vom Erstligisten durchgesetzt hat. Und die Kaderqualität, muss man wahrscheinlich sagen, ist bei Potsdam schon höher als bei München. Es ist halt immer so, es ist immer eine super schwierige Ausgangslage, ne? Weil wenn du dann tatsächlich als Erstligist in die Relegation musst, dann hast du normalerweise eine Phase hinter dir, wo du 3 Monate lang nur auf die Fresse bekommen hast. Und teilweise dann einfach die Erwartungen, die du an die Saison hattest, je nachdem, wie du dich vor der Saison eingeschätzt hast, aber einfach gar nicht der Realität entsprechen. Und als Zweitligist in der Relegation ist es ja quasi, du hast, also theoretisch bist du mehr oder weniger auf einer Euphoriewelle unterwegs, weil du hast die komplette Saison über fast alles gewonnen, bis eben das auf das Playoff-Finale. Das ist dann halt deine letzte Chance, nochmal den Aufstieg für die Saison klar zu machen, oder du musst nochmal eine zweite Ligasaison spielen. Der Druck ist schon groß, aber ich habe das Gefühl, der Zweitligist ist schon in dem besseren Mental Space normalerweise, aber die Kaderqualität ist normalerweise doch deutlich auf Seiten des Erstligisten, muss man fairerweise sagen. Aber letzte Saison war ja auch Leipzig quasi, also der DHFK, der zweite Zweitligist, der den Aufstieg geschafft hat. Und die haben sich dieses Jahr ja Rang und Namen gemacht. Also kann alles passieren. Guti, und dann haben wir noch die tatsächlichen Playoff-Partien. Hier ist es ja so, es gibt tatsächlich ein Viertelfinale, das wird Best of Three gespielt. Dann gibt es ein Halbfinale und dann gibt es ein Finale. Die werden alle Best of Five gespielt. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Es hat sich jetzt am Ende der Saison doch noch eine relativ klare Top 4 rauskristallisiert. Zumindest so punktemäßig sind auch genau die 4 Teams bei den Herren, die im Final Four stehen. Nämlich der MFBC Leipzig, Weißenfels, Bonn und Chemnitz sind so diese 4 Teams, die, glaube ich, so ein bisschen oben stehen. Hamburg hatte zwischenzeitlich in der Saison eine ganz, ganz üble Phase, wo sie echt eine Menge Spiele verloren haben, auch auf abenteuerliche Arten und Weisen. Haben jetzt hinten raus aber, glaube ich, die letzten 4, 5, 6 Saisonspiele oder sowas alle gewonnen. Man muss auch fairerweise sagen, sie hatten hinten raus nochmal ein relativ leichtes Programm und haben gegen viele Teams gespielt, die unten drin stehen. Aber auch die Spiele musst du erstmal gewinnen. Und haben jetzt tatsächlich auch ihr Auftaktspiel zu Hause gegen Chemnitz gewonnen. Also kleiner Außenseiter-Sieg. Chemnitz war für mich so 55% Favorit in dem Spiel. Also ganz knapp, jetzt kein großer Favorit. Aber Hamburg das Ding 9-6 zu Hause behalten. Bei Bonn gegen den SCD AFK Leipzig hat Bonn auswärts gewonnen. Auch super, super knappes Ding. In Leipzig 4-3 gewonnen. Also Bonn damit quasi mit der Führung in der Serie. Weißenfels gegen Holzbüttgen gab es für mich die eine tatsächlich doch etwas größere Überraschung in den Viertelfinals bisher, weil Holzbüttgen den Sieg zu Hause behalten hat und zwar nach einem 3-2 Sudden-Death-Erfolg, also relativ torarme Nummer, aber die Holzbüttgener damit mit der Serienführung. Und MFBC Leipzig gegen Dresden war auch eine einigermaßen knappe Nummer. Wurde in Dresden gespielt, die erste Partie, hat der MFBC Leipzig aber mit 6-3 nach Hause gebracht. Das ist jetzt die falsche Formulierung, wenn sie auswärts waren. Wie auch immer, haben den Sieg geholt und führen damit auch in dieser Serie. Weitergehen tun die Serien übrigens alle am Osterwochenende. Also nach dem Osterwochenende wissen wir auf jeden Fall, wer im Halbfinale steht bei den Herren beziehungsweise im Finale steht bei den Damen. Jan, was hast du so bisher vom Spieltag gesehen? Ich habe es im Intro ja schon gesagt, ich habe sehr, sehr wenig gesehen von diesen ganzen Viertelfinalspielen. Ich war beim Brunchen und das hat halt lange gedauert, wie das beim Brunchen halt so ist. Aber du hast ja ein bisschen Flopper geguckt heute, habe ich gesehen, habe ich gehört. Du warst ja als Experte quasi unterwegs.
Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe so herumgesäppt. Ich habe so ein bisschen Bundesliga-Konferenz bei Temu bestellt. Also so ungefähr hat sich's angeführt, wenn du so zwischen YouTube und Twitch-Fenstern herumspringst und sich das meist irgendwie neu lädt und Potsdam mal kurz ausschaltet. Und ich gehe mal einmal, fliege ich durch. Meine größte Enttäuschung war Dresden gegen Leipzig, weil, also die Übertragung, die konntest du total in die Tonne kloppen, weil die haben einfach Gegenlicht, weißen Boden und spielen mit weißem Ball. Und Ich habe so ein paar Bilder mit dem Handy gemacht, wo ich mir gedacht habe, was mache ich hier? Ich, also wenn jetzt jemand von außen käme und so, der sich mit Floorball nicht auskennt und auf den Monitor guckt und mich fragt, warum gucke ich auf diesen weißen Fleck, dann würde man mich wahrscheinlich einweisen lassen. Also da habe ich kurz hingeguckt, da habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, da habe ich ausgeschaltet. War nicht so relevant. Am Ende klare Nummer offensichtlich für Leipzig mit 6-3. Bleiben für mich auch aktuell Titelfavorit. Sind irgendwie vom Bauchgefühl her, ist es irgendwie bislang so die stabilste Nummer. Holzbütten-Weißenfels habe ich tatsächlich ein bisschen mehr geguckt. Sehr, sehr schöne Tore von Hoffi. Also das erste so ein bisschen aus dem Lauf. Wunderschön, flach zum Pfosten geschlänzt.
Schöne Tore, Ganner.
Ja, dann so ein hübscher Lupfer, hat er gut gemacht, das war fein. 2-2 und dann war Verlängerung und ich musste bei dieser Verlängerung an das olympische Eishockeyturnier denken und mir denken, wie geil es ist, wenn Verlängerung einfach 3-3 geht. Ich meine, wozu solltest du die Verlängerung nicht 3-3 spielen, weil wenn du jetzt sagst, naja, das ist dann so ein bisschen Roulette, okay, gut, dann lass es 5-5 sein, dann meistens sind deine 10 Minuten irgendwann vorbei und dann hast du Penalty-Schießen. Und ich glaube, mehr als Penalty-Schießen gibt es kein Roulette. Also warum gehen wir nicht runter auf 3-3? Ist eine wilde Nummer, in 3 Minuten gehen alle nach Hause und ist ein cooles Tor gefallen. Gott sei Dank bei dem Spiel gab es natürlich eine Doppelstrafe, wo 2 Spieler rausgegangen sind, ging 4-4. Und nach 30 Sekunden gab's da halt so einen Ballverlust und eine Chance für Holzbütten 3-2. Fand ich gut, macht die Nummer jetzt in Weißenfels nochmal spannender. SCDFK Leipzig gegen Bonn hat mir deshalb Livestream gefallen, weil Matthias Liebing Livestream-Kommentator gemacht hat, was ich sehr genossen habe. Wer es nicht weiß, Matthias Liebing, jahrelang Öffentlichkeitsarbeitschef bei Floorball Deutschland zu einer sehr, sehr, sehr schweren Zeit, vor vielen Jahren, hat den Sport mit anderen Assistenten und Assistentinnen ordentlich nach vorne gebracht. Also vieles, was es heute gibt, wie zum Beispiel Final Four und Co., würde es ohne ihn gar nicht geben. Und ist mittlerweile bei Leipzig ein bisschen mehr integriert, weil ich glaube, Nachwuchs spielt da rum. Und er war Kommentator. Ist immer toll, wenn man jemanden hat, der so 3 gerade Sätze sagen kann und ab und zu mal auch eine Pointe bringt. Fand ich super. Was mir auch gefallen hat, war so eine Situation, wo ein Bonner ist irgendwo so in der Ecke krepiert, hat versucht noch mit der Rückhand aufs Tor zu schicken, der Ball flog irgendwie nach Konnewitz und Matthias Liebing meinte nur Ramon Ibold Gedächtnishieb und ich war
sehr gut
und erinnerte so ein bisschen an dieses letzte Sekunde Treffer der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA und ich habe mich gefragt, wer von den, keine Ahnung, 165 Streaming-Leuten das wertschätzen konnte, aber ich habe mich gefreut. Matthias, bitte weiter so. Ich hoffe, du machst mit. Ich fand das Spiel insgesamt, konnte man sich das wirklich ansehen. Also auch der da vielleicht nochmal so eine kleine Brücke zurück. Bei Holzbütten, was ich nicht verstand ist, haben die Kamera neu platziert? Da ist die Aufnahme so aus der einen Ecke die ganze Zeit. Und du siehst das Feld nicht irgendwie mittig, dass die Kamera von links nach rechts schwenkt, sondern du hast es so diesen, so wie damals, du hast die Kamera irgendwo in der Ecke hoch platzieren müssen, damit du das ganze Spielfeld irgendwie siehst. Das ist totaler Schrott. Also du siehst ja den Ball auf der gegenüberliegenden Seite gar nicht. Die haben noch eine zweite Kamera, auf die das irgendwie so umschalten soll. Aber da ist ja der Spielfluss wird damit total aufgebrochen für dich auch als Zuschauer. Also fand ich super anstrengend. Beim Leipzig gegen Bonn-Spiel fand ich das sehr, sehr schön. Also das war wirklich gute Aufnahme. Du siehst das ganze Spielfeld. Höhe ist gut. Ich glaube, das sind auch noch diese alten deutschen Medienboxen, weißt du, so wie in Chemnitz, so dieses UFO, was da irgendwie oben parkt, wo man dann so drin ist und von dort oben filmen kann. Das ist für sowas natürlich super, super spannend, wobei ich hoffe, dass für den Architekten, für denjenigen, der verantwortlich ist, für diese rote Wand in der Brüderstraße, also für den gibt es eine ganz besondere Stelle irgendwie ganz tief in der Hölle, weil diese Brüderstraße, dieses Rot auf der gegenüberliegenden Seite, das gibt halt allem diesen Rotstich. Aber trotzdem, die Aufnahme war sehr schön, hat mir gefallen. So, ich muss, wie du merkst, ich versuche so schnell wie möglich durchzudüsen. Letzter Punkt, Hamburg-Chemnitz habe ich auch noch ein bisschen geguckt. Man wird daraus lesen können, dass meine Aufmerksamkeit sehr aufgeteilt war. deshalb versuche ich keine allzu komplexe Analyse, weil man sie mir mit Sicherheit nicht abkaufen würde. Schön für Hamburg. Mich freut's, dass sie so ein bisschen wieder hoffentlich irgendwie in den Lauf kommen. Gleichzeitig muss ich sagen, ich fand die Leistung jetzt nicht so überzeugend, weil also der Aufbau, der ist so meh. Und die ersten 5 Tore, die Hamburg gemacht hat, das waren so Dinger, Schuss von der Mittellinie, wo bei den Chemnitzern dann auch irgendwie Thieme im Tor nicht so glücklich aussah. Dann auch mal so ein Volley zum nahen Pfosten. Dann war da, glaube ich, ein Penalty und dann stand es irgendwie 5-0 oder 5-1, 4-0. Das kommt nicht von ungefähr, das muss man sich alles verdienen. Insofern drücke ich die Daumen, dass das dabei bleibt, obwohl ich nicht parteiisch sein will. Aber auch das ist, glaube ich, ganz gut, weil jetzt die Spiele in Chemnitz umso spannender sein werden. Also, mal gucken.
Möchtest du auch diese Liga noch durchtippen, ja?
Durchtippen tue ich mir ein bisschen schwer, weil zu meiner Schande muss ich gestehen, ich würde mir jetzt, glaube ich, den Baum nicht zutrauen, weil ich weiß jetzt nicht, wer gegen wen dann im Halbfinale antritt.
Okay, tipp mal das Viertelfinale, ich traue mir den Baum zu.
Du traust mir den Baum zu? Ah, okay. Da, also ich sag leider Weißenfels dreht das Ding noch gegen Holzbütken. Würde mir aber Holzbütken eher im Halbfinale wünschen, um da so ein bisschen mehr Tradition aufzubrechen. Dresden-Leipzig, klar Leipzig, SCD-AFK Bonn und Hamburg gegen Chemnitz, glaube ich, die engste Nummer. Puh, würde aber sagen, Chemnitz kommt weiter.
Okay, ich gehe bei fast alle mit. Ich würde auch behaupten, dass Weißenfels gegen Holzbütken das nach Hause bringt. Also ich glaube, deren Qualität wird sich dann am Ende einfach durchsetzen. Also gerade deren Qualität über alle drei Lines. Ich glaube, da haben sie Holzbütken schon noch ein bisschen was voraus. Ich glaube, wenn die ersten Lines gegeneinander spielen, hat Holzbütken vielleicht sogar den Vorteil, dass die stärkste Linie insgesamt haben in dem Duell. Aber ich glaube, gerade wenn zweite, dritte Linie mit ins Spiel kommen, hat Weißenfels einfach den Vorteil. Ich glaube tatsächlich, dass Hamburg sich gegen Chemnitz durchsetzt. Es ändert aber nichts an dem Baum. Ich glaube, er würde dann so aussehen, dass der MFBC Leipzig spielt gegen Chemnitz bei dir und gegen Hamburg bei mir. Und Weißenfels würde gegen Bonn spielen, soweit ich das alles durchgeblickt habe. Wie geht's weiter?
Also Finale Leipzig-Bonn und Leipzig wird Meister. Ja, weißt du, ich bin jemand, der traut sich auch. Also das wissen wir aus der Vergangenheit. Wenn ich Tabellentippe, ja. Spiele tippe, weißt du, so dieses, im Tschechischen gibt es diesen Begriff Přizdisrač, übersetzt ins Deutsche an der Wandkacker. Das ist jemand, der sich das Leben nicht zu schwer macht, der nicht zu viel riskiert. Und das ist langweilig. Ich traue mich halt was.
Okay, ich traue mich auch was, aber anders als du. Ich glaube auch, dass Bonn gegen Weißenfels gewinnen wird und dass Bonn ins Finale kommt. Ich glaube aber, dass Hamburg gegen Leipzig gewinnen wird. Zum einen, weil ich immer noch glaube, es gab eine Zeit lang, da war Hamburg wirklich der brutale Angstgegner von Leipzig. Ich weiß nicht, ob das immer noch, also vom MFBC Leipzig, ich weiß nicht, ob das überhaupt immer noch so ist, weil ich glaube, bei den meisten Spielern, bei denen das damals so war, die gibt's einfach schon gar nicht mehr bei Leipzig. Aber es gab mal so Zeiten. Und ich glaube, die Leipziger wissen selber nicht so hundertprozentig, warum sie eigentlich Tabellenerster sind. Also ich glaube schon, dass die eine richtig, richtig gute Mannschaft sind und auf jeden Fall in diese Top 4 gehören und auf jeden Fall einer der Favoriten sind auf den Titel. Aber die haben auch so ein knappes Torverhältnis. Also das war größtenteils nicht so unfassbar souverän, wie sie ihre Siege so eingefahren haben. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass Hamburg das gewinnt. Und dann sage ich, Hamburg verliert aber das Finale gegen Bonn und Bonn wird Meister. So, jetzt kannst du mir nicht sagen, dass ich mich nichts getraut habe.
So kenne ich den Gebhard gar nicht.
Schauen wir mal. Also bei dir wäre es Leipzig, bei mir wäre es Bonn als Meister, glaube ich. Ne? Gucken wir mal, ja. Wo wir dann am Ende bei rauskommen. Wir
können noch einen Weg, das herauszufinden.
Wir können ja nochmal so ein March Madness Bracket ausfüllen und das irgendwie auf Social posten oder sowas. Guti. Also, das wäre es zur kurze Analyse, vielen Dank an der Stelle an dich, Jan, zur Bundesliga und zu den Playoffs. Und wir haben noch ein Sonderthema für euch diese Woche. Und zwar, Jan, du weißt es schon, ein paar andere haben es, glaube ich, auch mitbekommen. Ich war letzte Woche, du hast ein Foto gepostet auf Social, ne? Da konnte man sich ja, wer einigermaßen spitzfindig unterwegs war, konnte sich ja so ein bisschen herleiten, wo ich war. Und zwar war ich eine Woche in Umeå bei Toren-Gruppen. Und hab da hospitiert. Das Ganze ist zustande gekommen über David Jansson. Wir haben ja vor, weiß ich nicht genau, ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr als ein Jahr her jetzt tatsächlich. Weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Hab ich mal einen Podcast mit ihm gemacht. Hatte davor schon ein bisschen was mit ihm zu tun. Bin danach ein bisschen mit ihm in Kontakt geblieben. Und mache ja diese Saison quasi eine Floorball-Auszeit, wenn man so will. Sabbatjahr, wie auch immer man das Ganze bezeichnen will. Und hatte tatsächlich vor, auch die ein oder andere Hospitation zu machen. So zwei andere, die ich einigermaßen geplant hatte, haben sich aus unterschiedlichen Gründen leider erledigt gehabt. Aber mit David bin ich eben auch im Gespräch gewesen. Er war da super, super offen für, bin ich ihm auch super dankbar. Also er hat im Prinzip hat er gesagt, kann jederzeit vorbeikommen, wenn es einigermaßen in meinen Plan passt. Es passt mir in folgenden Wochen, dann konnte ich mir davon quasi eine aussuchen. Bin nach Umeå geflogen und ja, hab mir da eine Woche lang den Verein angeguckt. David hat mich überall rumgeführt, also hat mir die ganzen Facilities gezeigt, wie man so schön sagt. Ich konnte beim Training zugucken, all solche Geschichten, sowohl bei den Damen. Ja, ich dachte, wenn hospitieren, dann beim besten Team der Welt, das macht schon Sinn. Und ich glaube, man kann jetzt nicht anzweifeln, dass Touren-Gruppen gerade relativ deutlich das beste Damenteam ist in der Floorball-Welt, zumindest das beste Vereinsteam. Und bei den Herren konnte ich auch ein bisschen zugucken. Die spielen gerade, oder die haben bis letzte Saison ja SSL gespielt, hatten aber ein bisschen Finanzprobleme, sind dann freiwillig abgestiegen. Und spielen jetzt gerade mit einer quasi komplett neuen Mannschaft. Ich glaube, ein einziger ehemaliger SSL-Spieler ist noch dabei. Spielen sie in der ersten Division um den Aufstieg in die Allsvenskan. Sind, glaube ich, gerade in den Playoff-Viertelfinals oder sowas in der Richtung. Ja, und war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung. So zwei, drei Sachen vielleicht, die mich beeindruckt haben. Das erste waren tatsächlich einfach die Möglichkeiten und die Anlagen, die die da haben, weil man muss sagen, ich war noch nicht so richtig bei Floorball-Vereinen in Schweden unterwegs. Also ich habe mir mal ein bisschen Pixbo angeguckt, aber mehr so ein Wochenendbesuch und nicht so richtig Hospitation oder so und nicht so richtig miterlebt, wie arbeiten die eigentlich. Touren-Gruppen war krass beeindruckend, also gerade auch verglichen mit Vereinen, die ich kenne aus Deutschland oder aus der Schweiz. Die können halt mehr oder weniger jederzeit in ihrer Halle, müssen halt ein bisschen gucken, sind da gerade andere Veranstaltungen oder sowas, aber häufig ist die Halle frei. Und in der Halle steht auch einfach immer ein Floorballfeld. Also das gibt's ja, das kennen wir ja gar nicht so, dass du in eine Halle kommst und da ist schon alles fertig. Wir kennen das ja eigentlich nur so, du kommst in die Halle und dann musst du entweder ein Feld aufbauen oder am Ende vom Training ein Feld abbauen. Vielleicht musst du sogar beides machen. Und das ist halt einfach eine Halle, da steht halt ein Floorballfeld und das ist auch die Arena, in der die tatsächlich an den Wochenenden spielen. Also die können da mehr oder weniger jederzeit trainieren. Die haben da ihre eigene Kabine, die abschließbar ist. Alle einen eigenen Spin mit Namen versehen. An der Tür ist so eingraffiert die ganzen Titel, die in den letzten 5, 6, 7 Jahren geholt haben und sowas in der Richtung. Gibt da, also in dieser ganzen, diese Arena, das ist auch ein riesiger Komplex. Da sind noch irgendwie Büroräume mit drin und sowas. Die stehen dann teilweise irgendwie leer, können von den Spielerinnen und vom Staff mitbenutzt werden. Also einige von denen sind dann irgendwie vormittags in der Uni in der Vorlesung, kommen dann abmittags dahin. Machen irgendwie ein bisschen Kraftraum, Fitnessstudio ist natürlich auch drin, super, super gut ausgestattet, richtig, richtig cool. Setzen sich dann irgendwie nachmittags nochmal hin, arbeiten von der Arena aus, haben abends Training, fahren nach Hause, solche Geschichten. Also ja, was die für Bedingungen haben, ist Wahnsinn. Und man muss auch sagen, das kenne ich tatsächlich nur aus Skandinavien so, dass sie so Sportkomplexe haben, weil dann war irgendwie gegenüber von dieser Arena war noch eine Trainingshalle. Das war eigentlich eine Leichtathletikhalle, also wo außenrum so eine 400-Meter-Bahn war. Aber in der Mitte waren einfach nochmal quasi zwei Floorballfelder, wo irgendwie ganzen Jugendteams trainiert haben und sowas. Und dann war nochmal 100 Meter weiter, war irgendwie eine Curling-Arena oder sowas. Und dann nochmal 300 Meter weiter am Ende vom Parkplatz war ein Eishockeystadion, wo irgendwie das Eishockeyteam von Umeå spielt. Die heißen irgendwie, weiß nicht, irgendwas mit Birken oder sowas. Umeå ist wohl die Stadt der Birken. Und die sind das Team der Birken oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich nehme mal eine Allergie.
Und die spielen gerade auch um den Aufstieg in die erste Liga. Ja, also das war sehr, sehr beeindruckend. Ja, wie viele Leute da einfach mit drinstecken, ist krass. Also die Damen hatten beim Training halt irgendwie, also David hat da mitgewirkt, Headcoach hatten sie, dann noch irgendwie 2, 3 Assistenztrainer, Assistenztrainerinnen. Eine Physio war bei jedem Training dabei, also das ist schon krass. Und jetzt ohne, dass es irgendwie super durchprofessionalisiert wirkt, also das gar nicht, aber da sind halt einfach viele Leute da, die irgendwelche Aufgaben übernehmen. Und was ich auch extrem beeindruckend fand, ich habe mir am Samstag das Spiel angeguckt von Touren-Gruppen gegen Rönnby. Das war jetzt halt SSL Schweden auf höchstem Niveau, Spiel ist auch in die Verlängerung gegangen mit Sieg Touren-Gruppen dann am Ende. Ich glaube, Maja Wieström hat 4 Punkte gemacht bei einem 5-4 Sieg oder sowas, also die hat einen ziemlich guten Tag erwischt. Aber solche Spiele kennt man ja, sag ich mal, weil ich gucke halt auch hin und wieder zumindest mal, jetzt nicht ständig, aber SSL-Playoffs gucke ich dann schon hier und da mal. Oder irgendwie mal Champions Cup oder SSL-Finale oder sowas in der Richtung, also Superfinal. Von daher war das war super nice, das alles live mitzuerleben und sich das alles angucken zu können. Aber da war jetzt nicht so krass viel dabei, was ich noch nie gesehen habe. was für mich total neu war, ich habe am Mittwochabend, als ich da war, eben das Playoff-Spiel der Herren geguckt, erste Division. Die haben gespielt gegen Dahlen, also tatsächlich mehr oder weniger den Lokalrivalen, die auch um den Playoff-Spiel, um den Aufstieg spielen in die Allsvenskan. Und das Spiel war krass, weil es ist, wie gesagt, erste Division, das ist ja dritte Liga in Schweden. Und die dritte Liga in Schweden umfasst, glaube ich, 50 Teams oder sowas in der Richtung. Das ist, glaube ich, aufgeteilt nämlich in 6 verschiedene Regionen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die SSL ist ja quasi eingleisig. Die Allsvenskan ist ein- oder zweigleisig. Und die erste Division, die haben sie irgendwann letztens umstrukturiert, ist, glaube ich, tatsächlich 6-gleisig. Also es gibt 6 verschiedene Regionen. Das heißt, von diesen Teams gibt es irgendwie 50, 60, 70, keine Ahnung. Also einen Haufen Teams. Und das waren halt schon 2 der besten Teams in der ersten Division, muss man sagen. Aber halt trotzdem Drittligisten. Und der Unterschied zu deutschen Bundesliga-Teams ist unfassbar groß. Also gerade vor dieser ganzen Geschichte, weil wir uns immer noch so ein bisschen auf die Fahnen schreiben, wir wollen irgendwie zu den Top 4 aufschließen mittelfristig und so. Und gerade auch, wenn man hin und wieder mal mit Spielern schnackt oder von denen ich gehört habe, die dann sagen, so, sie wechseln jetzt nach Schweden, wollen da spielen und sind mit Vereinen im Gespräch und sowas. Und wenn es gut läuft, spielen sie irgendwie erste Division oder sowas. Und das waren auch teilweise Jungs, wo ich so dachte, oh ja, gute Spieler, erste Division in Schweden, kann natürlich sein, schauen wir mal. Also die wenigsten deutschen Spieler hätten in diesem Spiel irgendeine Rolle gespielt, die nennenswert gewesen wäre. Also vielleicht dritte Reihe, aber auch nur irgendwie die Top 10, Top 15 aus der Nationalmannschaft oder sowas in der Richtung. Die wirklich allerbesten deutschen Nationalspieler, vielleicht irgendwie erste, zweite Reihe. Aber und ohne das jetzt ohne das Böse zu meinen, aber als durchschnittlicher Bundesligaspieler aus Deutschland wärst du bei den Teams nicht gelandet. Ich weiß jetzt nicht, wie das Gefälle ist, also ob quasi die Spitze in der ersten Division extrem deutlich viel besser ist als die mittelmäßigen Teams oder die schlechten Teams aus der ersten Division. Das kann natürlich alles sein. Aber wie gesagt, also wenn Thorengruppen oder Dahlen in der deutschen Bundesliga gespielt hätten, die wären ungeschlagen zur Meisterschaft durchmarschiert einfach. Also da hätte es gar keine Diskussion gegeben drum. Und das fand ich schon, also mich hat überrascht, wie groß der Unterschied da ist. Ich dachte tatsächlich, dass unsere Bundesliga da vielleicht sogar die Spitzenteams, so wie Weißenfels, MFBC Leipzig oder so, einigermaßen konkurrenzfähig wären. Aber wären sie halt nicht. Also nicht im Entferntesten.
Ja, du das ist ja, als wir uns ein bisschen die vor der Folge gesammelt haben, hast du es ja schon kurz angesprochen. Und ich meinte, es überrascht mich nicht. Also dich hat es ein bisschen mehr überrascht vielleicht als mich. Es ist eine Situation, die ist ganz speziell aber auch in Schweden so. Also in Finnland oder in Tschechien oder in der Schweiz ist es anders, weil du einfach in Schweden eine ganz andere Breite in der Spitze hast. Also man muss sich das ja wie so ein Dreieck vorstellen, dass halt in Tschechien, Finnland, Schweiz, in Deutschland sowieso, einfach viel, viel spitzer ist. Und in Schweden gehen diese, was sind das, Katheten? Katheten sind die kurzen, da sind es noch Hypotenuten, nee, das ist was anderes. Katheten, die gehen einfach mehr voneinander und dieser Winkel öffnet sich und du hast einfach zwischen der Top-Liga und der dritten Liga, wo vielleicht auch noch verdiente Spieler, die mal Superligern waren, spielen und neue Talente erstmal ausgebildet werden, die sind da halt schon drin. Und deshalb ist die Qualität so riesig. Also wenn ein Spieler aus der ersten Division nach in die Schweiz kommt oder nach Tschechien oder nach Finnland, dann spielen die auch in der Top-Liga schon eine Rolle. Wenn nicht, dann vielleicht noch in der zweiten. Aber es ist einfach ganz anders gewichtet. Wenn du aber nur die 20 allerbesten Spieler nimmst in allen Ligen, dann wirkt es ausgeglichener. Aber diese Breite bis zur dritten, wenn nicht sogar bis zur vierten Liga, die ist in Schweden absolut beeindruckend und riesig. Und ich hatte vor kurzem auch mal in der Folge gehabt, hier Jonathan Konstant getroffen. Das ist es war früher mal eine riesen Floorball-Legende in Schweden, hat für Karlstad gespielt, Nationalmannschaft. Er hatte irgendwie mir auch erzählt, eigentlich ist es wirklich schrecklich, wie wenig sich die Schweden bemühen. Und trotzdem sind sie so stark. Ne? Also trotzdem, weil sie einfach diese riesige Masse bis zu dieser dritten Liga haben. Ich finde es großartig, dass du das gemacht hast. Weil ich finde, sowas muss viel, 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 viel mehr passieren. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Ich meine, du machst es, weil du eine Connection zu jemandem hast und dann schickt man sich eine Nachricht und kommt man vorbei. Aber eigentlich müsste es so eine Art Erasmus-Programm geben unter diesen Ländern. Ich weiß, es gibt so ähnliche Sachen, auch mit diesem Fit-for-Future-Programm, aber das wird so ein bisschen über die Verbände organisiert, dadurch ist das Ganze ein bisschen träger. Und wir hatten mal mit Berlin uns überlegt, ob wir innerhalb der Salming-Organisation, also das ist die Marke Salming, hat ja viele Vereine gesponsert und es gab dann halt so, sag ich mal, so die 7 Vorzeigevereine in den einzelnen Ländern, dass man da so ein Netzwerk spannt, hatten damals auch kurz damit angefangen, hat sich dann irgendwann wieder erledigt, natürlich nach 1-2 Jahren. Dass man eben so Spieler von links nach rechts schickt. Also wir schicken Berliner nach Prag, Sparta Prag, schickt die mal nach Berlin oder nach Helsinki und so weiter und so fort. Und es würde so, so viel bringen. Weil du kommst mit so einer Blaupause zurück, wo du dir denkst, guck mal, das funktioniert da auch. Und obwohl die Mittel vielleicht auch nicht so ganz optimal sind, weil das ist halt auch kein Millionensport, machen die da so und so und so und sie lösen es. Und du kommst mit so einer positiven Energie zurück, die halt wirklich was ausmacht. Und ich würde wünschen, man könnte das irgendwie replizieren und mehr Vereine haben Bock drauf, jemanden da hinzuschicken. Wie hast du es wahrgenommen, wenn jetzt jemand aus, keine Ahnung, Holzbütten oder München den schreiben würde und sagt, darf ich ja auch mal vorbeikommen für 3-4 Tage, würden die sagen, ja, bitte mach? Oder ist es jetzt eher tatsächlich eine Gefälligkeit gewesen?
Nee, hundertprozentig. Also da hätte ich jetzt auch von meiner Seite quasi aus eingeklinkt. Ich habe das Gefühl, dass wir halt als Floorball immer noch in so einer Situation sind. Und gerade wenn man dann aus Deutschland kommt, ist es, glaube ich, teilweise auch ein Vorteil. Weil wir sind halt so unwichtig im internationalen Floorball. Wenn du als deutscher Trainer irgendwie einen Trainer in der Top-Nation anschreibst oder sowas, die 90% der Jungs sind ja einfach gute Leute oder der Mädels. Wenn du denen irgendwie sagst, hey, ich würde ganz gerne mal vorbeikommen, bei mir das Training angucken, ich bin irgendwie deutscher Floorball-Trainer oder was auch immer, Floorball-Spieler vielleicht auch, will mal Trainer werden. Ich weiß nicht so ganz, wo ich mich weiterbilden kann, weil also Floorball Deutschland macht da ja mittlerweile viel mit C-Trainern hier, Jugendtrainer da. Aber das wird ja erst so nach und nach alles aufgebaut. Und wenn man dann quasi wirklich mal so einen intensiven Einblick bekommen will, dann ist es, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die man hat. Und ich glaube, man könnte einfach wildfremd Trainer in der Floorball-Welt anschreiben. Und hin und wieder wird es vielleicht mal eine Absage geben, aber eher dann vielleicht, weil ist gerade stressig oder passt gerade nicht oder sowas. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn andere Jungs irgendwie David anschreiben würden oder was weiß ich wen in der Floorball-Welt, Oscar könnte man mit Sicherheit auch fragen. Also es gibt ja so ein paar Trainer, die mittlerweile so einen gewissen Deutschland-Bezug auch haben. Philipp Suter zum Beispiel hat ja auch eine Zeit lang deutsche Nationalmannschaft trainiert, war jetzt wieder bei Rüchenberg am Start. Auch bei dem könnte man sich hundertprozentig melden. Ich bin mir sicher, die würden alle ja sagen. Also man muss halt nicht damit rechnen, dass irgendwie einem das bezahlt wird oder sowas in der Richtung. Also ich habe halt schon Flug bezahlt und Hotel und so weiter dafür eine Woche. Muss man sich natürlich leisten können und wollen. Das ist keine Frage so. Und man muss sich wahrscheinlich ein bisschen nach denen richten, so welche Woche passt denn gut. Also man muss einigermaßen flexibel sein mit seiner Zeit. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, ist das gar kein Problem. Und David hat halt auch nichts zurückgehalten. Also der hat mir gezeigt, wie er Videoanalysen macht und solche Geschichten. Der war super offen in allem. Also deshalb meine ich, ist es ein Vorteil, dass wir halt als Deutschland so unwichtig sind im Floorball-Kosmos. Weil es ja nicht so ist, dass du da irgendwie ankommst und dann hat irgendwie jemand das Gefühl, oh, vor dem muss ich jetzt aber meine Geheimnisse irgendwie hüten oder sowas, weil dann werden die im nächsten Wettbewerb gegen mich verwendet. Also so nehme ich die Sportwelt generell selten wahr. Also zum Beispiel auch im Fußball weiß ich, dass Guardiola ständig Hospitanten da hat und super offen zu denen ist. Und wie soll das passieren? Also welcher schwedische Top-Club wird irgendwie ein Problem damit haben, einem deutschen Trainer seine Geheimnisse preiszugeben? In welchem Wettbewerb spielen wir gegeneinander, wo wir dann vielleicht mal einen Vorteil draus ziehen können?
Und was hast du denen gebracht? Hast du dich ja irgendwie beteiligt? Hast du irgendwie Vera erklärt, wie sie einen Handgelenkschuss macht? Oder
das sind so ein paar Sachen, die ich noch
Deadlift,
das kann ich noch Deadlift erzählen.
Beigebracht, weil du als Crossfitter. Vera, komm mal her, Deadlift.
Aber nee, so mal, nicht. Mach da mal mehr Gewicht drauf, Vera, was soll das? Ja, und dann liftet sie mehr als ich, pass auf. das wollte ich noch erzählen. Ich habe mir natürlich die Mannschaftstrainings angeguckt. Was an den Trainings fast am beeindruckendsten war, war aber am Freitagvormittag war ein Skills-Training. Das hat David gemacht. Da waren 6 Spielerinnen da. Das ist so auf semi-freiwilliger Basis. Und nach dem Motto, hin und wieder solltet ihr schon mal bei einem vorbeikommen. Die sind aber nicht verpflichtet, jetzt jedes mitzunehmen. Und du kannst ja auch kein Skills-Training machen, wenn du nur 20 Leute in der Halle hast. Also so irgendwie 6 bis 12 ist vielleicht die Obergrenze. Aber Vera Kaupi ist ja, glaube ich, indiskutabel momentan die mit Abstand beste Spielerin der Welt. Wenn man mal Lara Heini so ein bisschen ausknammert, die auch eine brutale Saison gespielt hat, haben wir ja schon besprochen. Aber zumindest mit Abstand die beste Feldspielerin. Und tatsächlich finde ich, nimmt man das in Spielen immer gar nicht so wahr, weil in Spielen ja immer der Druck super hoch ist und weil natürlich alle wissen, okay, das ist Vera Kaupi, sobald sie den Ball bekommt, müssen wir sie entweder umhauen oder irgendwas anderes machen, sodass sie möglichst wenig mit dem Ball anfangen kann. Also ich finde ihre Genialität, die zeigt sich immer gar nicht so sehr in solchen Spielen. Und beim Skills-Training war das brutal, weil sie war, wie gesagt, eine von 6 Spielerinnen. Und die haben halt Übungen gemacht, so, ne, Torschuss aus der Bewegung, ein paar Pässe davor. Das war jetzt nicht irgendwie, also waren coole Übungen, auch einigermaßen technisch anspruchsvoll, aber jetzt auch kein krasses Hexenwerk, sag ich jetzt mal. Also Übungen, die man durchaus auch bei deutschen Vereinen finden könnte. Und sie war ja eben da mit 5 anderen Spielerinnen und die waren alle, ich sag mal so, im Bereich der Weltklasse. Also ihre Zwillingsschwester Ona war dabei, Mökipile war dabei, Doris Berger war dabei, Schweizer Nationalspielerin, die jetzt vor kurzem den Titel geholt hat. Also da waren schon wirklich viele Spielerinnen, die wirklich was mit dem Ball anfangen können. Und der Unterschied von denen zu Vera war trotzdem eindeutig merkbar. Also ich glaube, ich habe irgendwann so nach 10 Minuten oder so habe ich angefangen, drauf zu achten. Und das Training ging eine Stunde. Also ich glaube, innerhalb von 50 Minuten oder so habe ich das so ein bisschen mitgeplottet. Und in all dieser Zeit hat Vera Kaupi einen einzigen technischen Fehler gemacht. Also sie hat, weißt du, wie man das irgendwie hat als Übung, als Floorballer so eine Übung, dass du irgendwie einen Pass bekommst, kriegst ihn an der Kelle und aus irgendeinem Grund springt er dir auf einmal 2 Meter zur Seite weg. Und dann ist es so dieses, oh, okay, da kann ich jetzt nicht aufs Tor schießen, schade.
Kenn ich nicht, aber du kannst es natürlich einschätzen.
Ist dir nie passiert. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und dann bist du kurz traurig und stellst dich wieder hinten an und dann passt es die nächsten 3 Durchgänge hoffentlich auch wieder. Das hatte sie einmal in diesem gesamten Training. Allen anderen ist es auch nicht ständig passiert, aber zumindest hin und wieder mal. Und alle anderen Sachen war halt, also sie hat nicht jeden Ball perfekt bekommen, aber jetzt spätestens ihr 2. Ballkontakt war halt immer genau so, wie sie ihn haben wollte. Also dass sie, irgendwie kam der Ball komisch oder ist mal hoppelig gekommen oder sowas und sie hat es immer mit ihrem ersten Kontakt geschafft, dass sie mit dem 2. Kontakt genau das machen konnte, was sie wollte. Und mit technischen Fehlern meine ich jetzt auch solche Geschichten wie einen Schuss brutal verzogen oder sowas, weißt du? Also sie hat nicht jeden Schuss unter die Latte genagelt. Da waren ziemlich viele dabei. Aber auch Rückhandabschlüsse oder so, weißt du? Wenn du aus Just for Fun einfach mal mit der Rückhand drauf prügelst und dann landet der leider nicht in Richtung Tor, sondern rollt irgendwie so in die Bandenecke. Und du denkst dir so, na gut, Rückhand mache ich halt nicht so oft, muss ich vielleicht noch ein bisschen üben. Das gab's bei ihr einfach nicht. Also das waren halt alles Abschlüsse, wo ich sagen würde, also mit denen konnte man was anfangen. Die sind vielleicht nicht reingegangen, aber dann halt zumindest irgendwie so 20 Zentimeter am Tor vorbei oder so. Also das war schon brutale technische Qualität, die hat.
Es beruhigt mich, dass du da nicht mit irgendeiner Mansplaining-Aktion auf sie zugegangen bist. Aber
in dem Moment, wo sie den einen Ballverlust hatte, bin ich zu ihr gesagt, Vera, also Vera, pass auf.
Frontal zum Feld stehen, dann kann das nicht passieren. Aber hast du ein bisschen wahrgenommen, macht sie irgend so eine Trainingsvorbereitung oder hat sie irgend so einen Trick am Anfang, wo du das Gefühl hast, sie macht irgendwas, was einfach anders ist in der Vorbereitung oder ist es jetzt einfach in ihr drin und das wird man sowieso nicht mehr aufholen können?
Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie sie zu dem Punkt gekommen ist jetzt. Also ich glaube, da ist viel auch einfach so unfassbare Koordination und so ganz, ganz viel Hand-Auge-Koordination vor allem. Also dass sie Dinge einfach schneller wahrnehmen kann als andere, weißt du? Also sie weiß halt, wie sie den Schläger beim First Touch hinhalten muss, damit dann ihr 2. Kontakt passt. Und viele andere kriegen das, glaube ich, einfach nicht so schnell auf die Kette. Ja, das ist schon brutal. Was ich witzig fand, ich finde, Vera Kaupi wirkt in Spielen teilweise bierernst. Also wenn man sich das in der Nationalmannschaft anguckt und sowas, die ist super, super lustig. Und Ona, ihre Zwillingsschwester halt auch. Also die waren da die ganze Zeit am Rumflachsen und Jokes machen und irgendwie, die haben irgendwie am Ende dann noch Lattenschießen gemacht mit allen und solche Geschichten. Also die ist tatsächlich viel, viel lockerer, als ich das so, wenn man einfach nur Spiele guckt, wahrgenommen habe. Ich glaube, sie hat da schon auch einen Schalter, den sie umschalten kann, so nach dem Motto, so jetzt müssen wir mal kurz hier serious werden. Aber ich glaube, das gibt einem Team auch super, super viel, wenn du so krasse Führungspersönlichkeiten und krasse Spielerinnen mit dabei hast, die aber nicht die ganze Zeit so komplett ehrgeizig, bissig unterwegs sind, sondern die auch so eine gewisse Lockerheit an den Tag legen können. Und so habe ich das komplette Team auch wahrgenommen. Also als ich mir bei denen Samstag das Warm-up angeguckt habe, das war total cool, weil die sind total durchritualisiert. Also die machen so ganz, ganz viele Kleinigkeiten beim Warm-up. Aber alles auf so eine total sympathische und lockere Art und Weise. Also zum Beispiel beim Einlaufen. Ich habe keine Ahnung, in welcher Runde, aber in irgendeiner Runde vom Einlaufen haben sich auf einmal alle einen Ball mitgenommen und sich dann an der Mittellinie aufgereiht und alle versucht, diesen Ball aufs Tornetz zu werfen. Das hat ja überhaupt keinen Sinn fürs irgendwie Warm-up oder sowas. Also Sport physiologisch ist das ja einfach nicht sinnvoll, sag ich mal. Aber das war irgendwie so ein kleines lustiges Ding und die haben sich auch alle total abgefeiert. Also wenn ein Ball dann fast auf dem Tornetz gelandet ist oder sowas, immer dieses Wow, oh. Wenn dann doch nicht drauf war. Also weiß ich nicht, cooles Team. Wenn man sich die so ein bisschen anguckt, dann wundert es mich auf jeden Fall nicht, dass die auch vom Teamgefüge her und so ziemlich weit oben dabei sind beim World Floorball. Eine Sache kurz noch, weil ich wahrscheinlich gefragt werden werde, was denn der große Unterschied war zwischen Erste Division Herren Floorball und Bundesliga Floorball. Oder allgemein würde ich jetzt sagen, der Unterschied zwischen schwedischem Floorball und deutschem Floorball. Die machen einfach viel weniger Bullshit. Ich kann das nicht groß anders sagen, aber
pragmatischer.
Ja, aber nee, einfach treffen halt einfach durch die Bank viel bessere Entscheidungen. Also diese Geschichten, dass jemand den Ball hat und sich dann so denkt, boah, da sind zwei Typen vor mir und der eine steht so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich glaube, ich gehe mal ins 1-2. Das gibt's hier halt nicht. Also die spielen halt den Ball hinten raus, laufen sofort was anderes, woanders hin, kriegen den Ball wieder, schießen aufs Tor. Also es gibt da einfach diese krassen so Augenverdreh-Situationen, die man, finde ich, in jedem deutschen Floorballspiel drin hat und wo man auch wirklich gar nicht viel Ahnung von der Sportart haben muss, weißt du? So irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand kriegt den Ball in der Ecke aus dem 10-Grad-Winkel und schießt aufs Tor. Und du denkst dir so, warum? Also mathematisch geht der Ball ziemlich sicher nicht rein. Das machen die halt einfach nicht. Also durch die Bank gab es das nicht in diesem Spiel. Und da habe ich das Gefühl, müssen wir echt noch viel, viel aufholen. Also technische Qualität ist gar nicht so unbedingt das Ding. Aber diese technische Qualität in Verbindung mit dem, ich mache auch sinnvolle Sachen mit dem Spiel, das fand ich sehr, sehr krass.
Ich weiß nicht, ob das dann auch noch der Fall war, aber ich musste heute dran denken, als ich Leipzig gegen Bonn geschaut habe. Das war einfach das körperloseste Playoff-Spiel, das ich seit langem gesehen habe. Und also da hast du ab und zu mal einen Schlägerkrachen hören, das war's, ja. Aber ich habe nie gesehen, dass Leipzig jetzt sagen würde, naja, okay, damit jetzt Flo halt nicht regelmäßig zu Abschlüssen kommt, der hat ja dann irgendwie so die zwei entscheidenden Tore am Ende gemacht, wir stehen dem mal auf dem Fuß und das muss jetzt auch mal kurz wehtun, weil sonst fühlt er sich zu wohl im Slot. Das war alles sehr körperlos, körperarm, konfliktfrei gefühlt. Und das kenne ich eben aus den anderen Ligen, gerade aus diesem Niveau, sagen wir mal dritthöchste, eben so, dass wenn die mal gegeneinander spielen, dann wundern die sich, dass es knallt, weil das halt körperlich halt ein anderes Niveau ist.
Ja. Okay, also das wäre es zu meinem Impulsvortrag über Touren-Gruppen beziehungsweise Floorball in Umeå. Ich habe bestimmt ganz viele Sachen ausgelassen, die vielleicht für den einen oder anderen noch interessant sein sollten. Wenn ihr dazu noch irgendwie was wissen wollt oder sowas, also ich bin ein offenes Buch in der Hinsicht, ich teile das alles gerne. Wenn es euch interessiert, schreibt uns gerne bei Insta, schreibt uns irgendwie Kommentare unter die Folge oder sowas. Ich werde mir Mühe geben, das alles zu beantworten. Könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Wie auch immer, Weg ist mir völlig egal. Wir können es auch gerne, wenn es ein bisschen ausführlicher wird, in der nächsten Folge nochmal aufgreifen und so einen kleinen Nachtrag machen oder was auch immer. War ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Meldet euch, wenn ihr dazu irgendwie noch was wissen wollt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich alle beim Final Four. Wir sehen uns ja demnächst auch mal wieder in physischer Form, Jan, ne? Ist ja auch selten.
So ist es. Da kann man nicht zum Beispiel auch ansprechen und mit Sicherheit mit Fragen löchern. Und,
ja, auch genau. Sehr gern.
Wir sind da. Wir sind in Zwickau. Ihr könnt uns, jetzt würde ich sagen, ihr könnt uns einfach nur anfassen, das könnt ihr auch machen, aber vielleicht fragt davor. Ansonsten kümmern wir uns zum Teil um ein kurzweiliges Pausenprogramm am Samstag und wir begleiten natürlich die Veranstaltung in unterschiedlichen Kommentatorenrollen und hoffen, auf diese Art und Weise dazu beitragen zu können, dass es mal wieder ein ganz tolles Final Four wird. Also diejenigen von euch, die noch keine Tickets gekauft haben, floorballfinal4.de, geht mal hin, holt euch Tickets, wird mit Sicherheit schön. Wir sind auch da und bis dahin, genießt noch die nächsten Runden. Es stehen ja wirklich spannende Spiele an, noch bis zu dem Event. Jetzt ist ja im Grunde Crunchtime, glaube ich, fast in allen Wettbewerben. Und wir bereiten für euch das nächste Material schon ganz, ganz bald vor.
Genau. Nächsten 4, 5, 6 Wochen ist Floorball gucken auf jeden Fall absolutes Pflichtprogramm. Ich hoffe, ihr genießt es genauso sehr wie wir. Wir hören uns wieder beim Final Four. Bis dann. Ciao.
Ciao.